Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korje.
Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des geschätzten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Freunde, es ist lange, lange her, dass eine Podcast-Episode veröffentlicht wurde, aber wenn wieder mal eine veröffentlicht, dann scheppern die so richtig. Denn ich habe heute zwei Gäste mit dabei, die eine Erfolgsstory zu erzählen haben, die es in Deutschland so vermutlich kein zweites Mal gibt. Sie haben es geschafft, ihren Weg von einfachen Handelsvertretern im Strukturvertrieb zu richtigen, echten Unternehmern in der Finanzdienstleistung aufzubauen, die eine eigene Unternehmung haben, die in ihrer ganzen Stadt bekannt ist. Und stadtbekannt meine ich nicht so, dass der eine oder andere in der Stadt sie kennt, sondern sie sind sogar beim Bürgermeister der Stadt Würzburg eingeladen gewesen und dort bekannt gewesen oder sind immer noch dort bekannt. Sie werden von den bekanntesten Persönlichkeiten aus Würzburg regelmäßig besucht. Die bekanntesten Persönlichkeiten aus ganz Würzburg sind Kunden bei Ihnen und insbesondere Unternehmer und Unternehmen in Würzburg schätzen Ihre Dienstleistung. Die Rede ist von niemand anderem als von den beiden Geschäftsführern der Confido Consulting, Serhat Dolmus und Yusuf Aksu. Jungs, herzlich willkommen. Danke, dass ihr euch für diesen Podcast die Zeit genommen habt.
Vielen Dank für die Einführung. Wenn du schon so loslegst, dann weiß ich gar nicht, wie man nachlegen soll. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich.
Danke, dass wir da sein dürfen, Ruslan.
Mega Sache. Leute, bevor wir hier mit dieser Podcast-Episode starten, also ich freue mich richtig darauf, mit euch eure Erfolgsstory hier zu besprechen und mit den Zuhörern zu teilen. Aber lasst uns doch ein bisschen daran teilhaben, wer ihr eigentlich seid und was man von euch in dieser Podcast-Episode erwarten kann. Serhat, magst du vielleicht anfangen?
Gerne. Ich bin der Serhat Dolmus. Ich bin frische 30 Jahre alt, bin seit 6 Jahren in dieser Branche. Tatsächlich als Quereinstieg angefangen damals. Und jetzt mittlerweile mit meinem Partner und besten Freund, schon seit der Kindheit, jetzt Unternehmer sozusagen.
Was heißt sozusagen? Ich würde sagen, das ist jetzt also richtiges Unternehmertum, ne?
Das ist richtiges Unternehmertum. Man wächst natürlich in diese Rolle rein. Jeden Tag kommen neue Herausforderungen und es macht halt unglaublich viel Spaß, weil man diese Lasten auch nicht alleine tragen muss, ne?
Starke Worte, dazu werden wir später noch kommen. Yusuf, stell dich doch mal bitte kurz vor.
Mein Name ist Yusuf Can Aksu. Ich bin auch 30 Jahre alt, so wie mein Geschäftspartner und meine geschäftliche Ehefrau. Ja, wir sind tatsächlich in unserem Leben die meisten Wege zusammengegangen. Wir wachsen zusammen und es sind wunderschöne Erfahrungen, auch aus dem Strukturvertrieb. Man muss nur wissen, wie man sich diese Erfahrungen zu Nutzen machen kann. Nicht alles ist schlecht, aber wir sind sehr, sehr glücklich über die Position, die wir aktuell haben und wie sich das ganze Geschäft entwickelt.
Das ist auf jeden Fall mega. Das sind sehr, sehr gute einleitende Worte. Ich kann es kaum erwarten, mit euch darüber zu sprechen, wie euer Weg war. Leute, ihr habt ja schon gesagt, oder du, Yusuf, hast gerade gesagt, Strukturvertrieb war ja alles, oder nicht alles war dort schlecht. Ne? Würde ich so unterschreiben, war sicherlich eine gute Schule, aber was mich persönlich interessiert über euch beide, ihr habt ja beide als Quereinsteiger angefangen, richtig?
Richtig, richtig.
Was hat euch in die Finanzdienstleistung gebracht?
Und zwar war das damals so, ich habe natürlich Versicherungen gebraucht und bin dann, ich weiß nicht, über Bekannte bin ich an einen Versicherungsvertreter herangetreten. Und der hat dann direkt gesagt gehabt, also im Gespräch, da ging es gar nicht mehr um Versicherung, sondern er wollte mich irgendwie abwerben. Und dann hat es damit angefangen, dass er dann gesagt hat, du würdest super in Vertrieb passen. Und ich habe zum damaligen Zeitpunkt, wie schon der Yusuf erzählt hat, wir sind die meisten Wege zusammen gegangen und wir haben auch damals zusammen gearbeitet. Und direkt am Abend habe ich gesagt, Yusuf, wir müssen uns unbedingt mal treffen. Ich habe was zu erzählen. Und dann habe ich natürlich mit ihm alles geteilt und er hat dann gesagt, pass auf, hört sich gut an, lass uns das anschauen. Und dann gab es, glaube ich, ein Seminar, oder Yusuf?
Genau, das erste Seminar war dann quasi in Regensburg. Das war auch alles relativ spontan entschieden. Wie gesagt, nach dem Gespräch haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wir fahren jetzt dahin. Und es waren, glaube ich, 3 oder 4 Tage später. Und in Regensburg hat das Seminar stattgefunden.
Okay, und was hat euch dazu bewegt, zu diesem Seminar zu fahren? Also war das wirklich so der Aspekt, dass ihr im Vertrieb was reißen könnt oder waren das irgendwelche anderen Punkte?
Also uns hat es schon immer Spaß gehabt, also unglaublich viel Spaß gemacht, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten, dass wir Menschen helfen können. Das sagt natürlich wahrscheinlich jeder in dieser Branche, aber es war natürlich für uns, war das eher dieser Beweggrund, dass wir was verändern könnten.
Im Leben der Menschen.
Im Leben der Menschen. Ne, weil wir in der Umgebung, auch jetzt bei mir im familiären Kreis, hatten wir immer wieder dieses Phänomen von irgendwelchen Vertretern gehabt, die total falsch beraten haben. Und damals schon war ich sehr affin in dieser Sache, dass ich mir die Sachen immer durchgelesen habe. Und ja, Interesse war schon immer da, aber dass das Interesse jetzt in die Versicherungsbranche geht, war natürlich nicht da. Ne? Also das war dann irgendwie die Erfahrung, die dann daraus entstanden ist.
Yusuf, bei dir dasselbe?
Also grundsätzlich ist es bei mir so gewesen, dass die Versicherungsbranche auch im Familiären sehr, sehr negativ behaftet war.
Okay, magst du da vielleicht mal erzählen, was genau du meinst?
Der Klassiker, es sind alles Betrüger, die lügen alle, die stecken das Geld ein. Also wie gesagt, diese klassischen Vorurteile.
Waren es nur Vorurteile oder gab es tatsächlich irgendwas, was vorgefallen ist? Irgendwie Verwandte, die Verträge abgeschlossen haben, die nicht so gut gelaufen sind oder persönliche Erfahrungen?
Wir hatten einen im Familienkreis, der da sehr viel unanständige Sachen angestellt hat. Und dadurch war das halt dann extrem nochmal auf die persönliche Art und Weise negativ behaftet.
Okay, ich muss jetzt nochmal nachfragen. Was für unanständige Sachen hat er angestellt? Du musst den Namen nicht nennen, aber du kannst ja sagen, was da so für Dinge passiert sind.
Ja, es wurden Verträge verkauft, die nicht das waren, was gesagt worden ist.
Also ich kann vielleicht eine Geschichte erzählen. Die kennt der Yusuf auch. Meine Tante ist krank, also chronisch krank, so dass sie keine BU mehr erhalten würde. Und die Vertreterin hat damals von einer sehr bekannten Firma, die wahrscheinlich jeder kennt, sind vier Buchstaben.
Fängt mit D an und hört mit G auf.
Genau. Und erst die BU gekündigt, bevor überhaupt die neue entstanden ist. Und natürlich, weil sie chronisch krank war, war die Gesellschaft natürlich super froh, dass die BU gekündigt wird. Und im Nachhinein war das dann so, es war natürlich Falschberatung, weil sie hat keine weitere BU erhalten. Und dann war sie irgendwann ohne BU da. Und wie ich schon gerade gesagt habe, ich habe in der Familie immer, so war ich immer so, ey, Serhat, der Fernseher funktioniert nicht, mach mal. Das Radio funktioniert nicht, mach mal. Die Versicherung funktioniert nicht, mach mal. Und da war schon immer so dieser Bedarf da, es kann doch nicht sein, dass Menschen so einfach mit den Existenzen anderer Menschen spielen können.
Okay. Und habt ihr dann gerade bei deiner Tante, habt ihr das wieder irgendwie hinbiegen können oder war es dann vorbei?
Es war dann tatsächlich vorbei, weil auch die Zeit, es war dann so, das waren dann Monate schon vergangen, bevor die überhaupt verstanden hat, dass die BU jetzt nicht mehr existiert. Mhm. Und dann war es schon rum. Na, also.
Okay. Also ihr beiden seid quasi durch einen Zufall auf so ein Seminar eingeladen worden, wo genau. Es hieß, hey, guck mal, eine neue Chance, sich was aufzubauen. Ich denke, wahrscheinlich ist euch auch gesagt worden, dass der Verdienst nicht schlecht ist, wenn man das Ganze gut macht.
Ja, ja.
Und in Kombination mit euren persönlichen Erfahrungen, mit der Familie, mit dem, was dort alles schlecht gemacht wurde, habt ihr euch beide gedacht, wir können das bestimmt besser machen, wir schauen uns das Ganze mal an.
Richtig? Ja, ja, klar.
Richtig. Ja. Okay, und wie lief dann das Seminar? Vielleicht wollt ihr auch sagen, welche Firma das war oder in welchem Vertrieb das Ganze war?
Also stattgefunden hat das alles bei der GEWAS in Regensburg.
Okay.
Das ist... wurde uns quasi als Makler vorgestellt und im Nachhinein hat sich dann halt herauskristallisiert, dass es ein Mehrfachagent ist, mhm, kein wirklicher Versicherungsmakler. Das erste Seminar, das war sehr speziell. Also wie gesagt, das war die erste Veranstaltung, auf die wir so gegangen sind. Klar musste man sich erstmal einen Anzug beschaffen, weil man ja keinen Anzug hat. Das ist so der Klassiker. Direkt einen Tag vorher in einem Modegeschäft eingekauft. Der Anzug zu groß, zu klein, es passt vorne und hinten nicht. Aber man hat das halt angezogen und ist auf dieses Seminar gefahren und hat sich grundsätzlich erstmal sehr unwohl gefühlt. Oh. Also so war mein persönlicher Eindruck von dem Ganzen.
Okay, Serhat, hast du dich auch unwohl gefühlt?
Also ich muss tatsächlich sagen, es war wie so ein Sektenverhalten. Also diese Massenbewegung, dieses Aufstehen, Klatschen beim schlechtesten Witz, alle lachen und es war auch nicht über, es war überhaupt nicht meins. Also es war sehr seltsam, aber es war eine andere Atmosphäre. Das war dieses Gemeinschaftliche, was man vorher nicht gekannt hat, dass 600-700 Menschen im Saal stehen und anfangen, irgendwelche Leute zu bejubeln, die nur ihren Job machen. Und das war mir bis dahin nicht klar, dass es so etwas gibt. Also diese Wertschätzung habe ich bis dahin nicht gekannt gehabt. Und ich hatte schon Bock drauf. Also es war mir zwar, es war so ein ungutes Gefühl. Will ich das, dass 600 Leute aufstehen, wenn ich auf der Bühne stehe? Oder klatschen oder bei jedem schlechten Witz von mir, und ich mache sehr viele schlechte Witze, anfangen so komisch zu lachen. Aber ich hatte tatsächlich Bock drauf.
Okay, okay. Nehmt uns doch mal kurz auf die Reise mit. Yusuf, vielleicht willst du mal anfangen. Wie hast du dieses Seminar erlebt? Also was wurde besprochen? Welche schlechten Witze wurden erzählt oder um welche Themen ging es?
Also es ging einfach erstmal darum, dass die Firma sich vorgestellt hat. Und es war ein Anwärterseminar. Das heißt, da sind die ganzen neuen Leute hergekommen. Klar waren die alten Hasen auch vorhanden. Aber grundsätzlich wurde erstmal gesagt, wie funktioniert das ganze System? Wie arbeiten wir? Wieso sind wir die Besten? Was sind die Verdienstmöglichkeiten? Das wurde uns alles nahegelegt und gezeigt.
Okay, das heißt, die haben sich dann vorgestellt. Die haben gesagt, okay, guck mal, hier sind die Verdienstmöglichkeiten. Das sind so die Perspektiven in diesem Bereich.
Genau.
Und danach wurde euch nach diesem Seminar quasi angeboten, dort anzufangen, richtig?
Richtig. Also es war tatsächlich so, wir wurden da eingeladen, wir waren zu vierten im Hotelzimmer. Ich war zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen erkältet und wir hatten einen Zimmernachbarn, der, also wer bis dahin Schnarchen als unwohl empfunden hat, das war anders. Also das war ein anderes Level.
Das war mit Abstand die längste Nacht, die wir je hatten.
Die längsten zwei Nächte waren das. Und ich bin danach, also ich war, danach hatte ich keine Erkältung mehr gehabt, das war irgendeine andere Krankheit.
Ich sag mal so, ich habe am zweiten Tag in der Badewanne geschlafen.
Okay, okay. Also weil das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu tief in das Erlebnis rein. Also ganz so genau wollte ich das gar nicht wissen. Mir ging es vielmehr um den Ablauf vom Seminar. Und was ich jetzt insbesondere gerne wüsste, ist, wurde wirklich konkret über das Thema Versicherung gesprochen?
Nein.
Oder nein, das habe ich mir gedacht.
Nee.
Na, weil bei meinem ersten Seminar im Strukturvertrieb, als ich war, da ging es hauptsächlich um das Thema Vermögensaufbau, Geldanlage, investieren. Solche Themen sind dort gepitcht worden.
Also
was war bei euch?
Versicherungen wurden tatsächlich besprochen, aber jetzt nicht so in dem Ausmaß, dass es nur um Versicherungen ging, sondern es wurde mehr darüber geredet, was man aus dieser Möglichkeit machen kann. Also dann wurden irgendwelche Skizzen an die Tafel geschmiert, die, wenn du zum Beispiel vier Leute neu reinholst, kannst du das verdienen, und wenn du das machst. Also wir wurden tatsächlich auch mit ein bisschen Geld dann gelockt. Also schau mal, das kannst du verdienen. Wenn du das machst, kann man das machen und so weiter. Und dann wurden die Positionen beschrieben. Wenn du diesen Umsatzziel erreicht hast, kannst du da aufsteigen. Also es ging schon ziemlich in dieses Thema Geld.
Okay, okay.
So, du kannst in der Branche das verdienen.
Ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, weil niemand fängt in dieser Branche an, weil er kein Geld verdienen will, würde
genau,
ich jetzt mal sagen.
Ja. Ne?
Aber so im Prinzip war das so das, was vermutlich die meisten, die jetzt hier zuhören, von dem ersten Seminar, von so einem Starter-Seminar kennen. Es geht um die Karrieremöglichkeiten,
genau,
um die Perspektiven, um die Möglichkeit, wahrscheinlich sich auch ein eigenes Unternehmen aufzubauen.
Richtig.
Selbstständigkeit. Sind das auch so die Punkte, die euch gereizt haben?
Ja, ich bin tatsächlich ein Mensch, ich komme in so Führungspositionen, also wenn jemand über mir steht, bin ich ein bisschen schwach, was das angeht. Also ich mag es nicht, wenn man mir irgendwelche Aufgaben vortischt. Ich bin da so ein bisschen Freigeist, würde ich es mal sagen. Ich harmoniere sehr gut mit Yusuf zusammen. Also wir tun uns komplett ausgleichen in der Hinsicht. Und wir haben auch keine, also wir sind ja gleichgestellt. Also es ist jetzt keiner steht über dem anderen. Und es funktioniert unglaublich gut. Und wir haben natürlich auch Streitpunkte, aber die gehört zu einer guten Partnerschaft, gehört das eben dazu. Es ist wie der Salz in der Suppe. Und da war diese Möglichkeit, dass man in der Selbstständigkeit sich selber diese ganze Arbeitszeit einteilen kann, dass man sagen kann, wie lange man arbeitet, wie man das macht. Und das hat mir schon sehr gefallen gehabt.
Wir wussten eigentlich auch schon relativ früh, dass es in diese Richtung gehen wird, in die Selbstständigkeit. Jetzt die Branche war noch nicht ganz klar, aber während dem Studium hat sich schon herauskristallisiert, dass wir eigentlich gar nicht die klassischen Angestellten sein wollen, sondern wirklich auch in die Selbstständigkeit und von dort ins Unternehmertum einzusteigen.
Okay. Das heißt, das war schon immer so ein Wunsch in euch, was Eigenes aufzubauen,
ja,
euer eigener Chef zu sein, eure
richtig,
eigene Vision zu verwirklichen.
Ja, richtig.
Und ich denke, das geht vielen so, war bei mir damals nicht anders. Ist ja auch ein sehr, sehr interessanter und reizvoller Gedanke. Bis man dann tatsächlich mal anfängt,
ja,
und diesen Weg zu gehen beginnt. Ich habe immer so die die Erfahrung gemacht und auch selbst beobachtet, jeder will gerne selbstständig sein, jeder will gerne Unternehmer sein, aber niemand will so wirklich Unternehmer werden und diesen Weg gehen. Vor allem, wenn man merkt, dass das Ganze auch ab und zu mal ein bisschen steinig werden kann.
Mhm.
Erzählt mal von eurem Weg. Ihr habt ja im Strukturvertrieb angefangen, ich denke nicht ohne Grund. Also auch wenn es am Anfang ein bisschen, wie es so für Eswar am vorhin gesagt hat, ein bisschen sektenartig gewirkt hat, hat es doch irgendwo etwas gegeben, was euch überzeugt hat und wo ihr gesagt habt, okay, wir geben dem Ganzen eine Chance. Wie war euer Weg im Strukturvertrieb? Also wie hat sich das Ganze für euch entwickelt und wie lange hat es gedauert, bis ihr da so Fuß fassen konntet?
Also tatsächlich bei mir relativ schnell. Ich bin da relativ schnell in diese Phase reingekommen, dass ich Umsatz schreiben wollte und so weiter. Das Problem beim Strukturvertrieb war, dass man erstmal die Ängsten und die Bekannten angeht. Haben wir nicht gemacht. Also wir beide haben uns da fest vorgenommen gehabt, pass auf, wir werden die Freunde nicht angehen, wir werden die Familie nicht angehen. Wir werden erstmal Kaltakquise machen.
Da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil dieses Freunde und Bekannte angehen, das ist ja im Strukturvertrieb mit der Punkt, wo man am schnellsten startet. Das heißt ja immer, man muss die Leute schnell ins Verdienen bringen.
Ja.
Und da gehst du meistens den Vertrautenkreis ab, weil du schon einen gewissen Vertrauensvorsprung hast. Wenn du halt als kompletter Newbie, als kompletter Quereinsteiger auf Kaltakquise gehst, kann ich mir vorstellen, dass man da auch die eine oder andere Herausforderung hat, mit der man nicht gerechnet hat, oder?
Ja, klar. Also man holt sehr viele Neins ab. Das ist erstmal... erstmal dieses komplette Nein, Nein, Nein und danach, man stumpft ein bisschen ab, also man baut sich so ein bisschen so die Mauern auf, es tut nicht mehr so weh, wenn einer ein Nein sagt, auch wenn man denkt, okay, jetzt habe ich den fast eine Stunde lang vollgelabert und er hat trotzdem Nein gesagt, obwohl ich so viele Vorteile genannt habe. Dann ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht zu viel rede dann im Termin und diese Entwicklung hat halt Spaß gemacht. Ich kann dazu sagen, also Bekanntenkreis oder Familie, mein eigener Bruder, Gott hab ihn selig, ich liebe ihn, er hat immer gesagt gehabt, mach erst mal und dann kannst du ja zu mir kommen. Also der war einer, der erst gesagt hat, du pass auf, ich weiß ja nicht, wie lange du in der Branche bist, jetzt habe ich keinen Bock, meine ganzen Sachen da zu ändern, mach erst mal.
Beweis erst mal, dass du es ernst meinst.
Genau, genau.
Okay.
Es ist einfach, einen Kunden zum Freund zu machen, statt einen Freund zum Kunden.
Ja, das wird im Strukturvertrieb häufig anders beigebracht.
Ja, das ist richtig.
Okay, Yusuf, wie waren deine ersten Kaltakquise Erfolge oder vielleicht auch Misserfolge?
Also angefangen natürlich mit Misserfolgen.
Okay.
Aber wie gesagt, man bekommt schnell eine harte Schale, weil man halt davon überzeugt ist, was man machen möchte. Und man setzt, also so wie wir einfach aufgewachsen sind, wir setzen uns wirklich dahinter, beschäftigen uns mit den Produkten. Wir verkaufen in diesem Sinne nicht einfach etwas, was uns vorgelegt wird, sondern wir hinterfragen auch alles. Das heißt, auch die Führungskräfte von uns, wir haben nicht einfach alles hingenommen, was die gesagt haben, sondern wir haben recherchiert, wir haben gefragt, wir haben alles hinterfragt und wussten dann auch selber, okay, wir sind überzeugt davon, das funktioniert und erst dann sind wir dann wirklich in den Vertrieb gegangen. Und somit hat sich das dann im Laufe der Zeit einfach so etabliert, dass das dann auch funktioniert hat, weil wir selber überzeugt waren von den Produkten.
Okay, lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Also was waren eure konkreten Kundenakquise-Methoden? Also ich denke mal, ihr habt auch beide eine Privatkundenberatung angefangen, oder?
Ja, ja, klar.
Also ihr seid wahrscheinlich nicht direkt auf die großen Firmen losgegangen.
Nee, okay. Nee.
Was habt ihr denn gemacht? Seid ihr in Würzburg auf die Fußgängerzone gegangen, habt Leute angequatscht oder was habt ihr unternommen, um Kunden zu gewinnen?
Angefangen mit gelbe Seiten, also einfach mal anrufen, telefonieren, bis hin zu Google, bis hin zu auf der Straße Leute ansprechen, irgendwie ins Gespräch kommen. Also es war schon wirklich harte Schule. Also Kaltakquise des Grauens war das.
Teilweise auch einfach handgeschriebene Briefe versendet.
Ja.
An wen?
Random.
Hast du die Adresse erraten und einfach weggeschickt?
Gelbe,
also gelbe Seiten.
Über gelbe Seiten.
Also gelbe Seiten war eure Leadquelle.
Ja, 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 jetzt im Nachhinein, ja. War jetzt nicht die beste Leadquelle, also die Quote ist jetzt nicht so gut, aber nach dem ersten Erfolgserlebnis war es dann so, dann hast du eine erfolgreiche Beratung gehabt und wir waren schon immer stark in der Empfehlungsnahme. Also es war etwas, was wir schon von Anfang an sehr, sehr stark fokussiert hatten.
Okay, warte mal kurz, bevor wir jetzt weitergehen, was war euer erster Erfolg? Ich meine, so an den ersten erinnert man sich immer.
Ja.
Der bleibt für immer drin. Was war so der erste Erfolg von eurer Kaltakquise? Da dürft ihr vielleicht beide was dazu sagen.
Also ich hatte einen Polizisten als Erstkunden und das Gespräch am Telefon war schon so schlecht. Ich habe den Kunden gefragt, ob er Lust auf einen Termin hätte. Und am Ende war es dann so, er fand mich sehr sympathisch. Und dann sind wir natürlich ins Gespräch gekommen und das war mein allererster Kunde und das ist ein Beamter gewesen.
Und dann hast du random über gelbe Seiten angerufen?
Nicht ganz random, das war er war bekannt in Würzburg, sagt man es mal so. Okay. Na, aber wir waren jetzt keine Freunde, wir waren auch nicht bekannt oder irgendwie. Also es war von einer sehr weiten Distanz hat man sich mal gekannt.
Man hat sich mal gesehen.
Genau. Und das war dann so, dann ist er mein erster Kunde geworden und durch ihn bin ich in eine Empfehlungskette reingerutscht. Und habe dann natürlich mein Geschäft geschrieben. Aber einen Beamten zu beraten, ist jetzt keine Privatperson zu beraten. Da geht es um Besoldungsgruppen und so weiter. Und es war direkt zu Beginn schon sehr, sehr hart.
Das klingt jetzt, als hättest du gar keinen Verkaufsbegleiter gehabt. Also hast du
Angst? Ja? Doch. Wir hatten schon Begleitung. Das Problem ist aber, wenn man in einem großen Team ist, dann hat die Verkaufsbegleitung oder diese Führungskraft eben auch viel zu tun. Mhm. Und dann möchte man nicht tagelang warten, bis man dran ist, sondern hat man ein bisschen Eigeninitiative und dann möchte man ein bisschen was machen. Und dann tut man natürlich meistens das Falsche machen. Aber ich muss sagen, das war eine sehr tolle Erfahrung. Also das Verkaufsgespräch war auch sehr gut. Ich durfte das erste Verkaufsgespräch natürlich nicht selber führen. Hat dann die Führungskraft übernommen. Und war sehr gut. Und so in die Empfehlungskette gekommen.
Und wie viel Zeit ist vergangen zwischen Start im Strukturvertrieb, bis dieses erste Erfolgserlebnis kam?
2 Monate, 2,5 Monate.
Also ist doch relativ schnell, verhaltensmäßig, wenn man
überlegt, was im Weg gegangen ist. Wenn man am Tag 8-9 Stunden Akquise macht, ist das...
Leute, habt ihr gehört? 8-9 Stunden kalter Akquise am Tag. Also ich glaube, da kann sich der eine oder andere Vertrieb hier nochmal eine Scheibe abschneiden. Okay, Yusuf, was war dein erstes Kundenerfolgserlebnis?
Bei mir hat es tatsächlich ein bisschen länger gedauert, da ich in diesem Jahr geheiratet habe. Und dann hat sich alles ein bisschen verzögert.
Und du hast die Hochzeit aber nicht als Akquiseplatz benutzt?
Nein, da war ich noch relativ, relativ frisch. Und so als Bräutigam kommt das nicht so gut an. Okay. Aber ich habe tatsächlich an meiner Hochzeit auch ein Kaltakquise-Gespräch geführt. Das war das Thema Kapitalanlagen. Mhm. Und ich hatte keinen Dunst. Dementsprechend ist auch nichts bei
rumgekommen. Das ist auch nicht schlimm. Ich habe in der Vergangenheit mal gelernt, der wichtigste Skill im Unternehmertum ist es, bei völliger Ahnungslosigkeit Kompetenz vortäuschen zu können.
Ja, es ist nicht wichtig, was man sagt. Ne? Es ist wichtig, wie man es sagt.
Ja, jetzt lass uns mal nicht so sehr abweifen. Man muss schon einen Plan haben von dem, was man erzählt.
Ja, klar, natürlich.
Aber Yusuf, wir waren dabei, wo du deinen ersten Erfolg erzielt hast.
Genau. Und zwar war das mein Handwerker. Den hatte ich über 3 Ecken, wurde der mir empfohlen. Der hat dann bei mir zu Hause die Türen eingebaut und mit dem habe ich dann lange Gespräche geführt, bis am Ende im Termin gesessen war. Der hatte nicht nur einen Ordner, der hatte den ganzen, also der 2 Körbe voll gehabt. Da haben wir uns dann durchgearbeitet und das war der erste wirklich große Erfolg.
Okay, und danach
hast du Führungskraft zusammen.
Und danach hast du auch bist du in die Empfehlungsnahme gegangen, genau. Hast deine Empfehlungsketten aufgebaut.
Genau, richtig.
Okay, also von dem, was ich höre, so wie das klingt, müsst ihr beiden gerade in der Anfangszeit und vor allem auch danach mehr oder weniger Superstars in eurem Vertrieb gewesen sein, oder?
Oh, es geht. Also wir hatten schon wirkliche Raketen dabei.
Ja?
Also,
waren alle so kaltakquise-mäßig drauf wie ihr?
Nee. Tatsächlich war das aber auch so, wir haben uns, wenn man die Führungskraft von damals glauben sollte, hat man uns selber Steine in den Weg gelegt, weil wir eben immer wissen wollten, worum es geht, haben wir sehr viel erstmal gelernt. Mhm. Und wir haben uns das selber beigebracht, auch wie man Gespräche führt, die Rhetorik und das Fachwissen. Auf was kommt es bei einer Haftpflicht an? BU, was ist da wichtig? Verkaufszeichnungen haben wir uns angetrainiert. Ja. Verkaufsgespräche vom Spiegel haben wir trainiert. Also mittlerweile, das war dann irgendwie Mittelpunkt in unserem Leben, sich stetig weiterzubilden.
Ja.
Schau mal, hast du den Satz so betont? Ja. Ne? Ist ganz anders. Dann haben wir immer so untereinander auch ein bisschen aufgestachelt, weil es war immer wir sind Freunde, Partner, aber er war mein größter Ansporn.
Irgendwo auch Wettbewerber.
Nicht, dass man es ihm nicht gegönnt hat, sondern wenn er es macht, muss ich auch.
Ja,
und genauso anders.
Eine gesunde Rivalität, würde ich mal so sagen. Richtig, ne? Vor allem in der Anfangszeit im Strukturvertrieb hattet ihr ja jeder sein eigenes Unternehmen, wenn man das in dieser Terminologie sagen darf. Jeder baut seinen eigenen Kundenbestand auf, jeder erstmal für sich.
Ja.
Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das mit dem Stein in den Weg legen, da ist wahrscheinlich gemeint, dass ihr zuerst sehr viel gelernt habt und dann angegriffen habt.
Ja.
Und nicht so, wie es beigebracht wurde, mach erstmal und dann lernst du das alles hinterher.
Ja,
okay.
Also es war dann tatsächlich so, nach dem ersten Kunden habe ich gemerkt, dass mir Finanzierungen sehr viel Spaß machen. Und das war dann sehr einfach, irgendwie an Kunden ranzukommen, weil wenn du einen Ruf aufgebaut hast, ey, der hat so eine Finanzierung durchgeknallt, der ist gut, dann klingelte das Telefon sehr schnell.
Okay.
Nicht immer die Kunden, die man haben wollte, also dann gab es oft so Privatkredite, die überhaupt keinen Sinn machen, aber dann waren teilweise auch Hausdarlehen dabei, die echt Spaß gemacht haben.
Okay, also gerade was Finanzierung angeht, habe ich von vielen Finanzierern gehört, dass das ein einfacheres Geschäft ist, wenn es um Kundenakquise geht, weil da wollen die Leute was von dir, die brauchen
genau,
was.
Genau.
Okay. Das heißt, du hast dich am Anfang auf Finanzierung spezialisiert?
Am Anfang tatsächlich. Also okay. Das war dann sehr einfach, den Einstieg, und dann über das Cross-Selling von der Finanzierung in die Versicherung rumzurutschen, war einfacher als erst Kaltakquise und dann loslegen.
Ne? Okay, Yusuf, hast du so am Anfang auch so eine Spezialisierung?
Ich hatte tatsächlich keine Spezialisierung. Es ging hauptsächlich bei mir, was Biometrie, sprich BU und Krankentagegeld, dass man den Einstieg darüber hatte. Und so haben dann die Gespräche quasi stattgefunden und dann ging es ins Cross-Selling.
Okay. Wie lange habt ihr auf diese Art und Weise gearbeitet? Also wie lange habt ihr das so durchgezogen mit euren Empfehlungsketten, mit Kaltakquise?
3,5 Jahre.
Die komplette Zeit im Strukturvertrieb, ja. 3,5 Jahre?
3,5 Jahre, ja.
Also 3,5 Jahre, ich würde erst mal sagen, man bleibt nicht 3,5 Jahre in dem Unternehmen oder in dem Laden, wenn es einem keinen Spaß macht und wenn man keine Erfolge hat.
So ist es.
Dazu, okay. muss man sagen, dass wir wirklich sehr innovativ sind. Wir hatten auch viele Ideen, womit wir dann zum Vorstand gegangen sind, haben gesagt, wir könnten das etablieren, wir könnten das machen, wir könnten in diese Richtung gehen. Und jedes Mal wurden wir ausgebremst und gesagt, mach erstmal Eigenumsatz, schau mal die Zahlen, die könnten hier besser sein und da kannst du dich steigern. Und es wurde halt gar nicht auf die Bedürfnisse eingegangen. Deswegen war für uns auch relativ früh klar, hey, das ist eine coole Schule. Mhm. Wir lernen hier wirklich im eiskalten Wasser das Schwimmen. Und wir nutzen es als Sprungbrett für den nächsten Step. Also unser Ziel war, spätestens nach 3-4 Jahren dann das eigene Unternehmen zu gründen.
Okay, das ist jetzt ein sehr, sehr spannender Punkt, weil ich habe Strukturvertrieb so kennengelernt, dass einem von vornherein beigebracht wird, du baust dir hier bei uns ein eigenes Unternehmen auf.
Ja.
War das bei euch auch so?
Es wurde so verkauft, aber uns war relativ früh klar, dass es nicht so ist.
Wie kamst du zu der Erkenntnis?
Es wurde nämlich immer gesagt, du musst dir Struktur aufbauen und das ist dein passives Einkommen. Mhm. Wir haben aber parallel dazu gesehen, wir hatten auch natürlich Geschäftspartner, mit denen wir negative Erfahrungen gemacht haben. Wir haben Akquise betrieben, nicht nur was Umsatz angeht, sondern auch Geschäftspartner. Und da hat man, wie gesagt, einmal gute und einmal schlechte Erfahrungen gemacht und viele sind weggebrochen. Dann waren einige da, die haben guten Umsatz geschrieben im ersten Moment. Im zweiten Moment war dann wieder 90% Storno. Mhm. Und dann hat man gemerkt, okay, das ist doch nicht wirklich passives Einkommen, weil er ist da und es kann sein, dass er nach 5, 6, 7 Jahren einfach wegbricht.
Ja.
Und dann fehlt dir diese Einkommensquelle komplett. Mhm. Und dann wussten wir, dass das nicht der Unternehmertum sein kann.
So rein von dem, was ihr euch unter Unternehmertum vorgestellt habt.
Ja, weil es eine geführte Selbstständigkeit war letztendlich. Also wir hatten zwar alle Nachteile einer Selbstständigkeit, sei es die ganzen Kosten, die man eben trägt, die ganze Haftung, die man trägt. Das war ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Und wir hatten damals auch die Idee gehabt, lass uns eine Firma gründen und einfach an die GEWAS anbinden. Ja, also damit die Haftung wenigstens von uns wegfällt, also auf die Firma umschreibt. Wurde sofort gesagt, nein, geht nicht, keine Chance.
Ja.
Dann wird man natürlich stutzig. Wir sind jetzt auch nicht blöd oder so. Wir haben natürlich auch...
Parallel dazu wurden wir dann quasi von anderen Agenturen und Versicherungen abgeworben. Und in diesen Gesprächen hat sich dann auch immer herauskristallisiert, so dass bei unserem aktuellen Unternehmen die Sachen anders laufen. Es ist sehr intransparent. Es wird irgendwas verschleiert. Ja. Mit den Gesprächen waren zum Beispiel, wir hatten nicht mal Bewertungssummen. Wir hatten Einheiten, die man absolut nicht übertragen konnte auf normale Zahlen.
Ja.
Und das hat sich dann in den Gesprächen mit den Agenturen, mit den Versicherungen dann quasi... Ja, ist das zum Vorschein gekommen und dann hat man natürlich denen nichts gesagt, aber im Hintergrund haben wir dann Recherchearbeit betrieben.
Ja, das mit den Einheiten und Stufen, die man schreiben muss und vielleicht noch irgendwelchen Faktoren, die dazwischen stecken, um die Einheit bewerten zu können, das ist recht gängig in vielen Strukturvertrieben. Kann man halten von was man will. Es gibt viele Menschen, die davon überzeugt sind, dass das bewusst so designt ist, damit es nicht vergleichbar ist, damit so ist man nicht so einfach schauen kann, wo gibt's denn woanders bei gleicher Arbeit welche Provisionen. Aber erzählt mal, wie waren denn die Provisionsstufen, die Schritte, die Verdienste innerhalb dieses Strukturvertriebes?
Also ich hatte natürlich eine Führungskraft über mir, die habe ich dann relativ schnell überholt, weil wir waren tatsächlich in der Anfangsphase wahrscheinlich eher schlecht, aber dadurch, dass man in diese Kaltakquise-Schiene gerutscht ist, hatte man eine Quelle von Kunden, die kein anderer hatte. Mhm. Also irgendwann enden Bekanntschaften, irgendwann enden Freundschaften, weil man hat nicht 1000 Freunde. Und bei uns war das immer so, wir wussten ganz genau, was wir machen müssen, damit wir 1000 Kunden bekommen. Und bei uns war es auch so, der Grund, warum uns andere Gesellschaften auch angeschrieben haben, war der, dass wir sehr stark waren im Umsatzbereich. Ich kann mich daran erinnern, dass wir im zweiten Jahr, glaube ich, die beste Struktur hatten, Yusuf.
Richtig.
Also wir beide, also ich war eine Stunde, bevor er eingeschrieben wurde, habe ich mich eingeschrieben, deswegen war er auf Blatt Papier unter mir.
Ich hatte die beste Führungskraft.
Er war selber seine Führungskraft. Ja. Und wir haben unsere Struktur gemeinsam geleitet. Mhm. Daher wusste ich auch, die Zukunft gehört uns, weil wir haben damals schon sehr gut diesen Job gemacht. Wir hatten dann relativ schnell ein großes Team, haben dann auch guten Umsatz geschrieben, wie schon Yusuf erzählt hat. Im Nachhinein dann auch ein bisschen Storno kassiert, ein bisschen ist gut.
Das interessiert mich jetzt. Wurde euch von vornherein gesagt, dass die Provisionen, die ihr verdient, Storno behaftet sind?
Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich nicht an so ein Gespräch erinnern.
Weil ich hab erst erfahren, was Storno ist, als ich den ersten kassiert habe.
Ja. Ja, ne? Und der erste Storno, den wir kassiert haben, war tatsächlich nicht der eigene. Also es war dann ein Fremdstorno, also von Geschäftspartnern. Und natürlich hat man dann Gehaltsstufen. Man fängt als, wenn ich mich noch daran erinnern kann, als Anwärter an. Wird dann Vertriebsbeauftragter, dann irgendwann Repräsentant und dann irgendwann Manager. Und dann irgendwann Vertriebsmanager, Vertriebsleitung, Direktionsleitung, Direktor. Mhm. Und auf meiner Stufe, jetzt zuletzt, habe ich pro Einheit verdient 12,50 Euro.
Okay. Kannst du grob umrechnen, was das in Promille, Bewertungssumme gewesen wäre?
So zwischen 18 und 20 Promille.
18 und 20 Promille, also so ein bisschen weniger als 50% ungefähr.
Ja, vielleicht, also es gab Produkte, zum Beispiel private Krankenversicherung wurde nicht als Monatsbeiträge bezahlt, auch als Einheiten. Ich hatte einen Kunden, der war 48, hat einen Monatsbeitrag, viel weniger, ne?
Viel weniger.
Ja. Viel weniger als
wir hatten. Genau, wir haben quasi, wenn man jetzt einfach mal eine PKV hernimmt, das ist einfach zu rechnen, mit einem Monatsbeitrag von 500 Euro haben wir als Provision bekommen 700.
Oh, das ist roundabout brutto. Das sind ja was... Das ist nicht mal anderthalb MB.
Genau. Ja. Ja. Okay. Wir wussten auch zu dem Zeitpunkt damals nicht, dass an Monatsbeiträgen die Provision ausgeschüttet wird.
Wurde im Vertrieb gar nicht so erzählt?
Nein, nein, nein.
Ja. was war so die höchste Stufe, die man erreicht?
Das war der Direktor. Aber bis du Direktor wirst, ist es wahrscheinlicher, dass du irgendwie als politisch der Bundespräsident wirst. Weil es waren so viele Hürden, so viele Sachen, die an fremde Personen gebunden waren. Also du musstest so und so viel Geschäftspartner aufbauen und die musst du so und so lange halten und die müssen so, also irgendwelche Stufen einhalten, damit es überhaupt funktioniert.
Du hast Geschäftsstellen gebraucht und deine Partner haben Außengeschäftsstellen gebraucht, 2, 3 Stück, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr. Also das war utopisch.
Also dieses gesamte Konzept war dafür ausgelegt, dass du nicht gemeinsam wachsen kannst.
Also ich wollte es gerade sagen, also man will ja natürlich niemandem was unterstellen, aber so von dem, was ich bisher gehört habe, könnte man schon so auslegen, dass das Ganze designt ist, damit du unten bleibst.
Ja, ja.
Damit du eine gewisse Position erreichst und so viel Geld verdienst, dass du halt vielleicht davon leben kannst, aber nie so viel, dass du richtig viel Geld verdienst.
Richtig. Was noch dazu kommt, ist Bestandsprovision. Die gab es nicht. Also das heißt, du wurdest immer jeden Monat dazu gezwungen, Neugeschäft zu schreiben.
Das ist sehr häufig in Strukturvertrieben so.
Noch eine, eine kurze Anekdote dazu. Und zwar wurde uns immer, wir hatten im am ersten Montag im Jahr, im Neujahr, hatten wir Startup.
Was bedeutet
Startup
das?
Startup bedeutet quasi so eine Art Jahresplanung, Auftaktevent, damit das Jahr richtig mit Vollgas starten kann.
Okay.
Und uns wurde immer gesagt, während die anderen noch schlafen, legen wir richtig los. Bis dahin wussten wir natürlich nicht, dass die anderen zu diesem Zeitpunkt die Bestandsprovision ausgeschüttet bekommen und bis Februar Urlaub machen.
Und mit die anderen sind halt wahrscheinlich Makler und
Makler. Agenturen.
Okay. Was auch sehr lustig war damals, wir wurden ja natürlich von anderen Gesellschaften abgeworben, da war Engenabe, ein sehr lieber Mensch, der uns abwerben wollte und hat uns erstmal die Augen geöffnet.
Inwiefern?
Mit Bewertungssummen und sowas.
Dass also, du euch einfach mal transparent aufgezeigt hast.
Mal transparent wie viel aufgezeigt, Geld verdient schon mal, das verdienst du eigentlich, aber das gibst du ab. Und dann war in mir schon, also wir waren natürlich von vornherein, uns war von vornherein bewusst, dass wir eine eigene Firma gründen, aber wohin die Reise geht, weiß man natürlich nicht. Mhm. Ne? Also, und nach diesem Termin, was wir da hatten, also der hat uns ein Fixum angeboten, dann Provisionsstufen angeboten und das wäre, also um das Fixum zu bekommen, damit das, damit man es nicht zurückzahlen muss, das wäre bei der GEWAS wären das vielleicht 2-3 Monate Umsatz gewesen, okay, was ich aufs ganze Jahr schreiben müsste. Mhm. Und dann haben wir zusammen geredet und haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass uns andere so viel Geld anbieten fürs Nichtstun. Das kann doch gar nicht sein, haben wir uns die ganze Zeit immer diese Frage gestellt und dann wurde uns erstmal bewusst, zu was wir eigentlich abgeben.
Mhm. War in eurem Vertrieb, war das gängig, darüber zu sprechen, warum euer Vertrieb jetzt so geil ist und warum man dort jetzt einen Marktvorsprung hat im Vergleich zu anderen? Also ich kann mich zum Beispiel an meine Zeit erinnern, da wurde immer gesagt, hey, wir in unserem Vertrieb, wir haben das beste Backoffice und ihr kriegt von uns die Rechner umsonst und ihr kriegt von uns die komplette Struktur und ihr kriegt von uns dies und das und jenes und dafür lohnt es sich, Provision abzugeben. War das bei euch auch so?
Ja, es hieß ja immer, also in der Selbstständigkeit, wenn du am freien Markt arbeitest, dann gehst du unter, weil du diesen ganzen Service nicht bekommst. Und dann haben wir auch einen Laptop von 1980 erhalten.
Aber hey, ich habe einen Laptop erhalten.
Ja, aber wir mussten dafür auch Geld bezahlen.
Ne? Also,
das war nicht so. Wir haben zusätzlich nochmal 50 Euro dafür, glaube ich, bezahlt. Mhm. Und natürlich hatten wir Führungskräfte gehabt und irgendwann ging das auf den Sack. Dass wir die ganze Zeit, ey, wir geben so viel Geld ab, dann ist es das und dann hast du die Veranstaltung, musst dafür noch Geld bezahlen. Wir haben für jede Veranstaltung Geld bezahlt.
Das ist in Strukturvertrieben auch häufig gang und gäbe. Ja? Weil, also die Argumentation ist meistens, hey, du bist ja selbstständig, du wirst ja Unternehmer sein, genau. Also musst du auch als Unternehmer in deine Unternehmung investieren.
So ist es.
Ja.
So ist es.
Aber dass das Unternehmen eigentlich von dir lebt und dass der ganze Overhead an die Firma fließt, das wird nie diskutiert.
Und die gesamte Bestandsprovision.
Und die gesamte Bestandsprovision. Ja, also ich habe erst als Makler gelernt, was Bestandsprovision eigentlich ist.
Ja, und wie schnell es gehen kann.
Okay, gut. Das bedeutet, ihr habt relativ schnell, zu welchem Zeitpunkt, also wo befinden wir uns in der Zeitskala, ihr wart 3,5 Jahre dabei, wann habt ihr diese augenöffnenden Erlebnisse gehabt, wo ihr gemerkt habt, wie der Markt eigentlich funktioniert?
Nach dem dritten Jahr war das.
Nach dem dritten Jahr?
War, dann, danach ging es relativ schnell, es war ein halbes Jahr danach, also sind wir schon, haben wir gekündigt und so weiter.
Das heißt, ihr habt, als euch gezeigt wurde, was eigentlich auf dem Markt möglich ist, dann waren die Entscheidungen relativ zügig.
Ja, weil, wie gesagt, wir hatten ja von vornherein vor, eine Firma zu gründen.
Wir wussten nur nicht, wie und wie wir das alles angehen sollen, wie wir das gestalten sollen. Und nachdem dann diese ganzen Dinge halt offengelegt worden sind und alles ein bisschen runtergebrochen ist, wussten wir, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.
Okay, jetzt haben wir sehr, sehr viel darüber geredet, was nicht funktioniert hat, was nicht ganz so toll war. Was natürlich zu der Erfahrungsstrukturvertrieb irgendwo mit dazugehört. Aber Yusuf, du hast am Anfang gesagt, war ja nicht alles schlecht. Es genau. Gab auch viele tolle Momente, definitiv. Gab auch viele Momente, die einen geprägt haben.
Ja.
Wollt ihr vielleicht dazu auch ein bisschen was erzählen?
Einmal gerne. Einmal, wir waren 2 Jahre in Folge die drittbeste Geschäftsstelle in dieser Firma und das mit gerade mal 5 Leuten. Und wir hatten als Konkurrenz Büros gehabt, die mit 40, 50 Mann gearbeitet haben. Also diese Gruppendynamik, die wir hatten, dieses
Team Spirit,
dieses Zusammensein, dieses am Morgen Zusammensein, dann bis spät in die Nacht, bis 2-3 Uhr teilweise gearbeitet und am nächsten Tag wieder um 8 Uhr da gewesen. Das war schon sehr, sehr geil. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Okay, Yusuf, was waren so deine Highlights aus dieser Zeit?
Also natürlich, diese Veranstaltungen, ob wir jetzt dafür bezahlt haben oder nicht, ist mal dahergeschmissen. Grundsätzlich waren die für die Bindung und für das Team wirklich cool. Es waren schöne Erfahrungen, die man gemacht hat. Wir waren an Orten, wo wir nie hingegangen wären, wenn wir nicht in diesem Strukturvertrieb gewesen wären.
Also du meinst jetzt so Wettbewerbsreisen und sowas?
Genau, Wettbewerbsreisen, dann Veranstaltungen, wie gesagt, mit dem Team zusammen. Das war schon sehr cool. Aber ich finde, das Wichtigste, was wir dort gelernt haben, war einfach diese harte Schule. Mhm. Wirklich ins kalte Wasser und du musst jetzt einfach machen. Mhm. Das ist zwar auch klar eine geführte Selbstständigkeit, die wird gesagt, schau mal, du musst auf das achten, auf das achten, auf das achten. Aber grundsätzlich war es eigentlich jedem egal, ob du jetzt gearbeitet hast oder nicht. Mhm. Und deswegen, diese harte Schule, die war wirklich gut und die Erfahrungen wert. Und das zieht sich jetzt in unserem aktuellen Unternehmen natürlich genauso weiter.
Viele, viele Finanzunternehmer, vor allem wenn sie im Strukturvertrieb waren, die berichten auch davon, dass der Strukturvertrieb auch sehr weit zur Persönlichkeitsentwicklung mit beigetragen hat. Also nicht nur auf Business-Ebene, sodass man jetzt gelernt hat, wie Kaltakquise funktioniert, sondern dass man auch persönlich im eigenen Charakter gewachsen ist. Habt ihr da auch solche Erfahrungen gemacht?
Natürlich. Ich war damals jemand, ich bin grundsätzlich zu spät gekommen. Also chronisches zu spät kommen. Hab dann schmerzlich erfahren müssen, dass das nicht so cool ist. Und jetzt ist Pünktlichkeit natürlich sehr wichtig. Ab und zu passiert es mir immer noch, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie damals. Allgemeine Disziplin, die wir da gelernt haben, dieses saubere Arbeiten. Ne, wir hatten natürlich damals Kontrollmechanismen, die haben wir heute nicht. Heute sind wir unser eigener Kontrollmechanismus. Und wenn heute unsere Handelsvertreter arbeiten, sind wir diejenigen, die es kontrollieren. Mhm. Und in den Systemen, die wir damals gelernt haben. Ne? Und das ist halt, wir konnten sehr viel von damals mitnehmen. Also
was strukturiertes Denken, Arbeiten angeht, genau. Was Systeme angeht, solche Themen. Yusuf, hast du durch den Strukturvertrieb für dich persönlich was lernen können? Also bist du in der Persönlichkeit irgendwo gewachsen?
Ich denke, dass ich persönlich definitiv gewachsen bin, aber nicht in dem Ausmaß wie im aktuellen Unternehmertum.
Das, ja.
Also es war schon gut, aber ich denke, dass das mehr dem Alter zu verdanken als dem Strukturvertrieb. Wie gesagt, Strukturvertrieb positiv, die harte Schule, ja, aber zur Persönlichkeitsentwicklung würde ich jetzt eher zu Nein tendieren.
Dazu kommen wir jetzt gleich noch, also was eure Persönlichkeit gerade im nenne es mal echtes Unternehmertum, was dazu beigetragen hat. Was ich jetzt noch spannend finde, damit wir in der Zeitleiste in der richtigen Reihenfolge bleiben. Als euch dann so die Augen geöffnet wurden, als ihr dann entschieden habt, okay, wir machen jetzt den Schritt ins Unternehmertum. Wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Also seid ihr zu eurer Führungskraft gegangen und habt gesagt, hey, wir wollen jetzt eine eigene Firma gründen, oder habt ihr das still und heimlich gemacht, oder wie war der komplette Prozess im Wechsel vom Strukturvertrieb in euer eigenes Unternehmen?
Natürlich haben wir die Ausbildungen erstmal gemacht, also 34D und I und so weiter. Dann war es tatsächlich sehr, sehr lustig. Wir hatten, also der Yusuf hat eine Zeitschrift von der Vorfinanz in seinem Briefkasten, und auf diesem Deckblatt war der Norbert und der Sam war da drauf. Ne? Und auch lustig, weil wir heute mit Sam eben zusammenarbeiten. Ja.
das ist halt genau zu einem Zeitpunkt gekommen, wo wir uns schon so ein bisschen erkundigt haben. Mhm. Okay, wie könnte man das neue Unternehmen aufziehen? Weil es wurde ja immer gesagt, wir sind Makler. Aber wir waren keine Makler. Und das wussten wir, weil wir gebunden waren an einige Versicherer. Und Maklerschaft bedeutet das aber nicht. Maklerschaft heißt wirklich, du bist autark am Markt unterwegs. Und dann hat man sich ein bisschen schlau gemacht, und parallel dazu, es ist wirklich so Gesetz der Anziehung, war diese Broschüre im Briefkasten, und dann ist man auf die Vorfinanz gestoßen. Und dann hat man sich über die Vorfinanz schlau gemacht. Und so hat sich's dann...
Und die Vorfinanz entwickelt. Ist im Vergleich zu unserem alten Verein total transparent. Das heißt, man konnte Provisionen einsehen, man konnte sehen, was man da an diesem Geschäft macht, man konnte die Systeme anschauen. Also wie viel Hilfe man überhaupt von dem alten Verein bekommt, was so die ganze Zeit gepriesen wurde und was man eigentlich umsonst erhalten könnte auf dem Markt. Mhm. Und dann war das relativ schnell klar, wir wechseln zur Vorfinanz.
Okay.
Ne? Und dann haben wir natürlich angefangen, von unten auf die Führungskräfte anzugehen. Und die Gehirnwäsche von unserer Seite hat dann angefangen. Also das war dann damals so, wir haben tatsächlich von unten auf unseren kompletten Strukturbaum, was heißt dazu bewegt, sondern wir haben halt denen gesagt, schau mal, das bist du eigentlich wert. Mhm. Und so hat es dann angefangen, dass die Leute mit uns eine Firma gründen wollten. Von der damaligen Position, wir waren natürlich ein paar mehr, die Firma gründen wollten, sind wir heute nur noch zu dritt. Also wir haben noch einen Geschäftspartner, der sitzt aber nicht hier, der hat eine eigene Geschäftsstelle. Wäre auch schön gewesen, dass er heute hier ist, aber ist halt heute so.
Nächstes Mal dann.
Das nächste Mal bei Teil 2. Und so hat es dann angefangen.
Okay. Wie kam es zu eurem Firmennamen Confido Consulting? Also was habt ihr euch dabei gedacht? Also die Frage möchte ich bewusst stellen, mhm, weil ich finde, diese Findungsphase, wie möchte ich mein Unternehmen aufbauen, wie möchte ich es benennen, wie, ja, möchte ich am Markt wahrgenommen werden, meinetwegen auch Kleinigkeiten, welches Logo wähle ich und wie soll ich von anderen Menschen gesehen werden, das finde ich mit der spannendste Prozess in der ganzen Gründung.
Ja.
Da macht man sich sehr, sehr viele Gedanken. Also ich finde, so eine eigene Firma zu benennen, ist so ein bisschen vergleichbar mit, Ich habe jetzt noch kein eigenes Kind, aber ja, vermutlich wie so ein eigenes Kind zu benennen.
Ja.
Und das hat man im Strukturvertrieb halt nicht. Im Strukturvertrieb hast du halt so, hey, das sind wir. Und bei uns war das tatsächlich damals sogar so, dass wir die Anweisung hatten, nicht zu sagen, für welchen Vertrieb wir arbeiten, sondern nur darauf einzugehen, wenn wir gefragt werden, dass wir dann sagen können, das ist unser Informationslieferant, unser Backoffice. Aber wir arbeiten nur mit denen zusammen, weil die jetzt gerade die Besten am Markt sind. Wenn jetzt ein Neuer kommt, dann können wir jederzeit zu dem wechseln, was halt faktisch gesehen so nicht ist.
Ja.
Na, also wie seid ihr in der Gründungsphase von eurem Unternehmen vorgegangen? Was habt ihr euch dabei gedacht?
Das war tatsächlich sehr intensiv. Also wie du schon gesagt hast, es ist wie ein eigenes kleines Baby. Und wir haben uns wirklich sehr, sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, wie benennen wir das Unternehmen? Wie soll die Firma heißen? Und nach sehr viel Recherchearbeit sind wir dann zum Entschluss gekommen, es sollte unsere Philosophie widerspiegeln. Für was stehen wir? Was sind unsere Werte? Und dann sind wir drauf gekommen, okay, das Wichtigste, was auch für uns so ist und wie wir auch aufgewachsen sind, ist Vertrauen. Wirklich, die Leute sollen uns vertrauen. Und Vertrauen ist das A und O für uns. Dann haben wir Recherche betrieben, okay, weil Vertrauen Consulting hört sich nicht toll an. Haben wir geguckt, okay, wie könnten wir vorgehen? Okay, sollen wir aus dem Englischen gehen? Nein. Dann haben wir geguckt, es wird viel aus dem Lateinischen übernommen. Und dann haben wir geguckt, was heißt auf Lateinisch Vertrauen? Und das war dann das Wort Confido. Hm. Und so sind wir auf unseren Namen gekommen.
Okay, also ich persönlich finde das ein starkes Branding, vor allem wenn man wirklich mal nachfragt, wie ihr zu dem Namen gekommen seid, dann ist das auch eine sehr authentische Story, finde ich. Gab es in eurem Gründungsprozess noch andere Punkte, die für euch wichtig waren, wo ihr gesagt habt, okay, das ist die Philosophie, die wir leben wollen, das ist das, was wir vertreten wollen, das ist das, was wir nach außen repräsentieren wollen?
Ja, Transparenz. Das war uns von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass wenn auch Leute mit uns zusammenarbeiten oder Leute für uns arbeiten, dass sie wissen, wozu sie arbeiten oder
wofür
sie arbeiten. Das war uns sehr, sehr wichtig, weil das waren die Sachen, die uns extrem gestört haben damals.
Im Strukturvertrieb da.
Genau, im Strukturvertrieb, weil es war, wie gesagt, also war alles so ein Verschleierungssystem und das wollten wir unbedingt vermeiden.
Wir haben quasi die negativen Punkte aus dem Strukturvertrieb genommen, was uns quasi auch dazu bewegt hat, die eigene Firma zu gründen und wollten genau das Gegenteil davon machen, weil wir ja quasi zu dem Entschluss gekommen sind, die eigene Firma zu machen, weil wegen den ganzen Verschleierungen, der Intransparenz und genau das wollten wir anders machen und besser.
Also ich denke, das ist für jeden, der zu dem Punkt kommt, an dem ihr gewesen seid, wenn man jahrelang und sei es nur 3 Jahre, daran glaubt, dass das, was man macht, das Richtige ist und dass es fair abläuft und dass es gut ist, weil man so verkauft bekommt. Und dann an einen Punkt kommt, an dem man rausfindet, Alter, ich bekomme nicht mal 1,5 MB, obwohl es auf dem Markt 8 oder sogar noch mehr geben kann, dann fühlt man sich schon mal kurz für einen Moment scheiße.
Verarscht.
Ja. Ja.
Definitiv.
Und das wolltet ihr also entsprechend in eurer Firma, gerade mit euren Mitarbeitern, nicht haben, richtig?
Nee. Ja.
Okay, also finde ich sehr, sehr inspirierend, kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Eine wichtige Sache, und ich glaube, das ist für alle Zuhörer hier wichtig, ist einmal zu hören, wie es danach weitergegangen ist. Weil oft wird das so präsentiert, yo, werde Makler, danach ist die Welt rosa-rot, du verdienst eine Menge Geld und du wirst innerhalb von einem Jahr Multimillionär. Ist es bei euch so gelaufen? Hattet ihr einen Weg, der komplett unbeschwert war und ihr habt jetzt auf einmal die vierfache Provision erhalten, also musstet ihr nur noch ein Viertel der Arbeitszeit reinstecken?
Nee, tatsächlich nicht. Die Arbeit ist durch die Maklerschaft natürlich gewachsen. Kurz vorab, also wir hatten natürlich mehr Leute damals in der Firma. Das war der Plan damals, dass wir zu fünft starten mit der Führungskraft, dessen Führungskraft und dessen Führungskraft. Also wir waren an vierter und fünfter Position.
Okay.
Für uns war es natürlich sehr schön, weil wir gesagt haben, ey, wir können uns von den Leuten leiten lassen, weil die haben die ganzen Hürden schon hinter sich, die wissen ganz genau, wie das im Leben abgeht. Und die waren auch deutlich älter als wir. War dann aber nicht so. Also wir beide haben die komplette Arbeit übernommen letztendlich. Die Firma hat Yusuf komplett bei Finanzamt, IHK, die ganzen Themen macht er. Und ich hatte damals keine grauen Haare.
Also Leute, falls ihr das Ganze verstehen wollt, ja, der Sarah, der sitzt hier gerade neben mir, ist 30 Jahre alt und hat schon ein bisschen Silberhaar.
Ja.
Könnt ihr euch vielleicht irgendwo auf Instagram mal anschauen, werden wir vielleicht am Ende des Podcasts nochmal mit verlinken.
Wenigstens hat er noch Haare auf.
Ja, bei Yusuf sieht das ein bisschen anders aus, aber auch das ist ein anderes Thema. Auf den Punkt, Sarah, möchte ich jetzt aber nochmal kurz eingehen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil häufig werden Führungskräfte im Strukturvertrieb dargestellt, als könnten sie über Wasser laufen und dabei Kuchen essen.
Ja.
Und das ist so ein Punkt, den ich jetzt hier mal bewusst aufgreifen möchte, denn ich persönlich vertrete die Überzeugung, du kannst von Menschen nur das lernen, was sie selbst schon können.
Ja.
Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Führungskräfte im Strukturvertrieb häufig gute Vertriebler sind und es schaffen, viele Leute aufzureißen und ein großes Vertriebsteam aufzubauen. Aber mit Unternehmertum hat das häufig recht wenig zu tun.
Hat gar nichts zu tun tatsächlich.
Erklär mal, was meinst du damit?
Wir hatten natürlich zwei Personen, auf die wir echt aufgeschaut haben. Für uns waren das unsere Mentoren, das waren Vertriebsbomben. Also wir haben immer gesagt, ey, wenn wir mal irgendwann so gut sind wie die, ne, da haben wir es echt geschafft. Und dann hat es natürlich mit der eigenen Firma angefangen, dass wir nicht mehr unter denen gestellt sind, sondern gleichgestellt waren. Und das hat natürlich auch den faden Beigeschmack gehabt, dass man gesehen hat, wie die arbeiten. Und ich kann mir bis heute nicht erklären, das war tatsächlich die schlimmste und die wichtigste Erfahrung, die wir hatten eigentlich, war die, dass Menschen, die damals so hochgestellt waren bei uns, also einen hohen Stellenwert hatten bei uns, komplett unten durch waren, weil wir gesehen haben, was für ein Chaos diese Menschen verursacht haben. Wie die überhaupt nicht in der Lage sind, überhaupt ein Unternehmen zu führen. Wie einfache Sachen, die wir besprochen hatten, nicht eingehalten werden. Ehrlichkeit. Das Wichtigste ist Ehrlichkeit. In einer Partnerschaft, in einer Firma, wenn man sie gründet, ist Ehrlichkeit das A und O. Ich muss ja wissen, was in der Firma abgeht, wenn ich nicht weiß, wie es bei dir zu Hause ist. Mhm. Also ich muss ja wissen, was in deinem Leben gerade vor sich geht, damit ich weiß, wie ich in der Firma damit arbeiten kann. Weil wir hatten ja damals keine Angestellten oder keine Handelsvertreter. Und das waren ja nur wir. Und das war tatsächlich die schmerzhafteste Erfahrung, die ich machen musste. Und die war auch sehr wichtig, die musste ich machen. Dass Menschen, die nach außen hin so ultra wichtig ausschauen und ultra erfolgreich ausschauen, in Ehrlichkeit, also im Wahren gar nichts sind.
Okay.
Ja,
okay.
Und das war das Traurige.
Yusuf, hast du da auch deine Erfahrungen in diesem Bereich machen müssen?
Also definitiv. Die Kommunikation war eine ganz andere. Wir haben aufgeschaut auf die Leute, haben gesagt, okay, die haben Erfahrung. Mit denen zusammen kann man diesen Weg einfacher gehen. Wir machen quasi ganz normal unseren Vertrieb weiter und ums Unternehmerische wird sich gekümmert. Dem war aber nicht so. Wir mussten quasi weiterhin unseren Vertrieb machen, weil ich meine,
da kommt das Geld her.
Genau, da kommt das Geld her und am Ende des Monats wird es halt dir auch was gönnen oder beziehungsweise wird es jeden Abend Brot auf dem Tisch haben.
Ja.
Und es war halt absolut nicht die Kommunikation, die wir hatten. Wir haben uns dann darum gekümmert, Notartermine, Firmengründung, IHK, wie kann ich überhaupt meine Lizenz eintragen? Wie übertrage ich die Lizenz auf die Firma? Also wie darf ich überhaupt vermitteln? Und das sind alles Punkte, die wir uns selber angeeignet haben, recherchiert haben und dann umgesetzt haben, während die anderen ganz normal den Umsatz weitergemacht haben. und sich nicht um die Firma gekümmert haben.
Und über alles beschwert haben.
Die haben also quasi das gemacht, was sie gut können, Vertrieb. Ja. Genau. Ja. Das ist ja das, was ich meinte. Nicht jeder, also jeder gute Vertriebler kann auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld verdienen, aber ich finde, Vertriebler sein und Geschäftsführer, Unternehmer sein, sind zwei voneinander losgelöste, separate Kompetenzen.
100%.
Komplett.
Und deswegen, also was der Yusuf wahrscheinlich damit gemeint hat, mit der Persönlichkeitsentwicklung, in dieser Phase, ich bin grau geworden, Yusuf hat seine Haare ein bisschen verloren, in dieser Phase habe ich am meisten gelernt. In dieser Phase wurde mir aber auch klar, egal was kommt, wir meistern das.
Mhm.
Und das war auch der Grund, warum wir dann zu dritt weitergemacht haben.
An dieser Stelle muss ich natürlich sagen, ihr hattet den besonders harten Weg, weil ihr das Ganze weitestgehend alleine gemacht habt. Durch eigene Recherche, durch eigene Dinge und sich, ohne mich selbst hier an dieser Stelle zu sehr loben zu wollen, aber wenn Leute zu uns kommen aus dem Strukturvertrieb und mit mir zusammenarbeiten, da sind diese Themen schon vorgegeben. Mhm. Also wenn jemand direkt fragt, okay, was muss ich bei der IHK machen, dann gibt es eine vorgefertigte Lösung. Wie trage ich die Lizenz richtig ein? Was mache ich bei einer Firmengründung? Wo hole ich mir den nächsten Steuerberater? Das sind ja alles genau die Themen, wo wir die Leute beim Wechselprozess unterstützen. Also es wäre unter Umständen einfacher gegangen. Aber wenn du diese Unterstützung halt nicht hast,
nicht kennst,
nicht weißt, dass es die gibt, dann kann das natürlich ein bisschen zu Schwierigkeiten führen.
Ja.
Okay.
Hätten wir dich damals gekannt, wären wir definitiv auf dich zurückgekommen.
Ja, Jungs, das Schicksal spielt, wie es will. Ne? Wir haben uns
abgesehen von der Zeit haben wir auch sehr viel Lehrgeld bezahlt.
Ja. Inwieweit?
Inwieweit? Wir waren ungefähr gefühlt dreimal beim Notar gesessen, weil immer wieder was gefehlt hat. Dann wurden die Lizenzen fehlerhaft beantragt. Dann musste man was nachreichen. Dann hat das nicht funktioniert. Dann musste man einen leitenden Angestellten anstellen und das Ganze hin und her.
Okay. Das bedeutet, ihr hattet grundsätzlich erstmal in der grundsätzlichen Struktur, im grundsätzlichen Aufbau eines Unternehmens erstmal lernen müssen, wie das Ganze geht.
Natürlich.
Und ich glaube, das ist auch das, was Strukturvertriebler häufig meinen, wenn sie sagen, hey, wenn du jetzt ein eigenes Unternehmen führst, dann hast du auf jeden Fall eine ganze Menge Aufgaben am Arsch, mit denen du jetzt halt hier im Strukturvertrieb nichts zu tun hast.
Richtig.
Fair enough, muss man sagen, ja, du musst dich nicht mit Firmengründung, nicht mit Notar, nicht mit IHK, nicht mit sonst irgendwas auseinandersetzen, du kannst einfach nur Vertrieb machen.
Richtig.
Aber zu welchem Preis?
Ja, das ist die Frage, die man sich immer stellen sollte eben. Was bin ich mir selber wert? Möchte ich den eigenen Namen groß machen? Möchte ich das eigene Baby groß machen? Oder möchte ich irgendeine Firma groß machen? Das war unser Ansporn damals. Wir wollten immer was Eigenes haben. Es wurde damals als was Eigenes verkauft. Im Gegenzug dazu, unsere Firma wollte damals immer, dass sie im Vordergrund sind. Das Erste, was man beim Kunden immer machen musste, war die Firmenvorstellung. Haben wir natürlich nicht gemacht. Das wusste aber keiner, ob wir es gemacht haben oder nicht. Also weil du gesagt hast, deine Firma wollte im Backoffice
bleiben. Ja, ich kenne das häufig so, dass die Menschen oder die Kunden im Strukturvertrieb Kunden sind, obwohl der Berater im Strukturvertrieb ist und nicht, weil er im Strukturvertrieb ist, sondern das ist eher so eine Sache, durch eine persönliche Bindung, durch den persönlichen Skill des Beraters sind die Leute, schauen die Leute über den Ruf der Firma hinweg und sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Guten erwischt.
Ja.
Ich kenne seltenst, eigentlich niemanden, der Kunde in einem Strukturvertrieb ist, wo er sagt, ich bin Kunde da, weil dieses Logo draufsteht, weil es dieser Vertrieb ist.
Ja, zu 100%.
Okay. Lasst uns mal bitte ein bisschen weitermachen an eurer Erfolgsstory. Also ihr hattet eure Hürden, eure Hindernisse ganz am Anfang. Was war das Schwerste nach der Firmengründung für euch?
Also wir haben mit zu fünf gestartet, dann waren wir relativ schnell zu viert. Dann dieser Bruch zwischen der vierten Person, das war das Schwierigste in dieser Phase.
Aus persönlichen, emotionalen Gründen, weil es eine Bindung dazu gab?
Auch. Einmal das, weil wir damals immer aufgeschaut haben, danach sind Sachen aufgetaucht und so weiter. Das war tatsächlich emotional und auch für die Firma eine sehr heikle Zeit. Also das war, wo wir uns auch selber gedacht haben, so wofür machen wir den ganzen Scheiß eigentlich? Ne, weil Menschen, die du von Anfang an vertraut hast, tun dich hintergehen und so weiter. Ne? Und das war wirklich sehr schmerzhaft. Das war für mich persönlich das Schlimmste.
Yusuf, finde ich auch?
Definitiv, ja.
Ich mich an. So bis hierhin, wenn der Zuhörer das sich jetzt anhört, wird sich der eine oder andere vielleicht denken, boah, okay, ich bleibe vielleicht doch lieber im Strukturvertrieb. Dieses ganze Makler sein, das eigene Unternehmen aufbauen, ist vielleicht doch mehr Stress, als ich ertragen kann. Würdet ihr beide sagen, dass ihr diesen Schritt bereut?
Nein. Auf keinen Fall. Also ich bereue keine Sekunde, dass wir diese Firma gegründet haben.
Man sollte sich halt mal die Frage stellen, will man ein guter Angestellter sein, quasi ein Handelsvertreter, ein Strukturvertriebler, oder möchte man wirklich Unternehmer werden?
Das ist auch mit so die Sache, die ich mir immer wieder vor Augen halte, wenn ich an meine Zeit im Strukturvertrieb zurückdenke. Wir haben es in diesem Podcast schon häufiger gesagt, als Handelsvertreter in einem Strukturvertrieb hast du eigentlich so die Kombination, das Schlechteste aus beiden Welten.
So ist es.
Das Schlechteste vom Selbstständigen.
Ja.
Du bist selbst und ständig, bist für dich selbst verantwortlich, musst dich selbst krankenversichern, musst alle Kosten tragen. Hast keinen Urlaub und gibst Provision ab.
Ja.
Und du hast das Schlechteste oder die negativen Seiten vom Angestellten. Du hast eine vertragliche Bindung, du bist kündbar, du musst dich an Anweisungen halten. Wenn du einen Fehler machst, wird dir auf die Finger geklopft und so weiter und so fort. Ne? Und natürlich ist es nicht immer super einfach und man hat nicht immer einen Raketenstart in das Unternehmertum. Aber wenn man diese Phase überwunden hat, was ihr ja beide auch habt, wozu wir ja gleich kommen werden, dann ist es, glaube ich, mit das befreiendste Gefühl überhaupt zu sagen, ich habe es geschafft und jetzt geht es auf dem Erfolgsweg weiter.
Ja.
Wie habt ihr eure Tiefphase, eure schwierige Phase überwunden? Also was war vor allem die Tiefphase? Was war so mit die größte Herausforderung auf diesem Weg in eurem eigenen Unternehmen und wie habt ihr das Ganze überwunden?
Also, es hat natürlich damit angefangen, wir haben gekündigt.
Mhm.
Dann hatten wir erstmal ein Jahr Werbungsverbot.
Kündigungsfrist.
Also Kündigungsfrist.
Ja.
Und wir wollten natürlich die Sache sauber abschließen. Das heißt, wir haben in unserer Branche nicht gearbeitet. Das hieß für uns erstmal, die ganzen Kunden, die anrufen wurden, nicht bearbeitet. Die ganzen Kunden, die natürlich angerufen haben, weil sie eine Beratung wollten, wurden von uns natürlich nicht bearbeitet. Wir haben die Branche gewechselt. Wir sind raus aus unserem System, aus dem, was wir gewohnt waren, weil wir natürlich Geld verdienen mussten. Aber wie gesagt, wir wollten das sauber abschließen und wollten mit der Vorfinanz auch sauber anfangen. Und dazu bedarf es halt dieser Kündigungsfrist.
Mhm.
Und sobald die abgeschlossen war, das war dann 23 Januar, also 22 war komplett ein Jahr, was Chaos pur war. Also auch emotional, auch finanziell und so weiter.
Ich möchte hier mal kurz einhaken, weil ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie es gelaufen ist, aber ich habe eine grobe Vorstellung davon. Du sagtest, ihr seid in eine andere Branche gegangen und habt angefangen, dort zu arbeiten. Was habt ihr gemacht?
Also ich habe angefangen über einen Kollegen, der hat Glasfaser vermarktet. Und man wollte natürlich nicht so diesen Ruf haben, dass man ein Springer ist, dass man jetzt von Branche zu Branche wechselt. Deswegen bin ich komplett außerhalb von Würzburg tätig gewesen. Ich war unter anderem in Hamburg tätig, ich war unter anderem in Heilbronn tätig und habe Glasfaser, ich habe Tierklüngen geputzt.
Okay, Yusuf, was hast du gemacht?
Ich habe mich komplett rausgenommen.
Das heißt, du hast von Rücklagen gelebt?
Genau.
Okay, und ich denke mal, ihr beide habt dann während dieser Zeit nicht so viel verdient wie vorher im Vertrieb.
Natürlich nicht.
Ja. Vorweg, wenn wir schon dabei sind, was war so der höchste Verdienst, den ihr im Vertrieb hattet?
Zu dem Zeitpunkt bei der GEWAS?
Ja.
Mein höchster Monat waren, lass mich nicht lügen, ich glaube 17.000.
Okay, wie ist das bei dir?
Bei mir war es fünfstellig, also roundabout 11.000.
Roundabout 11.000. Ist ja schon mal ordentlich für einen Strukturvertrieb, muss man schon sagen. Das ist okay, vor allem nach so einer kurzen Zeit. Aber dann während der Kündigungsfrist, Yusuf, du hast von Rücklagen gelebt. Und du, Serhat, du hast jetzt halt einen anderen Vertriebsjob gemacht, um dich einfach über Wasser zu halten irgendwo.
Auch, ja.
Und das, was vermutlich passiert ist, das ist das, was ich jetzt einfach mal unterstelle, ist, dass wir in dieser Zeit auch Storni reingekommen sind.
Natürlich, natürlich, weil du hast ja die Leute nicht anrufen können. Und wenn der Kunde jetzt fünfmal anruft und er bekommt keine Antwort, dann geht er zu einem anderen Berater. Und dieser andere Berater wird jetzt mit Sicherheit nicht sagen, ey, der Vertrag ist cool, den können wir mal halten, sondern der wird wahrscheinlich versuchen, Neugeschäft zu schreiben. Und das ist dann bei mir reihenweise passiert. Das war auch der Grund, warum ich überhaupt die Branche gewechselt habe.
Mhm.
Weil ich hatte das Phänomen, dass sehr schnell aus einer Empfehlungskette sehr viele Kündigungen gekommen sind. Und dieses Geld musste ich natürlich zurückzahlen.
Klar, die Empfehlungskette, wenn sie einmal bricht, dann ist der Kunde, der da weiterempfohlen hat, der empfiehlt den anderen
dann
auch wiederum
komplett
weiter und dann bricht es auch komplett auf. Ne?
Ja.
Das heißt, da ist auch finanziell einiges passiert, was natürlich nicht so cool war.
Ja, ja, weil natürlich hatten wir Rücklagen, aber ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit Storno. Also es war eigentlich das Offensichtlichste, was passieren kann, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es passieren kann.
Mhm.
Und ich musste dann die Branche wechseln, weil ich Geld reinholen musste. Und das war dann auch im Winter. Ist völlig wurscht, ob es minus 10 Grad war, weil wir sind Arbeit gewohnt. Hat mir jetzt nichts ausgemacht, ob ich jetzt im Glasfaserjob arbeite. Ich hätte auch Toiletten zu dem Zeitpunkt geputzt, weil es muss weitergehen.
Ja.
Weil das Ziel war ein größeres. Und deswegen haben wir weitergemacht.
Okay, Yusuf, wie war es bei dir? War alles cool oder sind da auch Stornos reingekommen? Gab es da auch finanzielle Herausforderungen?
Natürlich sind Stornos reingekommen. Natürlich, wenn kein Cashflow da ist und man von den Rücklagen lebt, dann wird es ja immer weniger. Es schrumpft. Es sollte eigentlich wachsen. Und natürlich war das auch sehr intensiv. Ich habe in der Zeit zum Beispiel sehr viel Bildung gemacht. Ich habe Fachwissen angeeignet, ich habe gelesen, weil ich ja wusste, dass ich danach, nach dieser Frist, wieder in die Branche einsteige. Beziehungsweise ich halte aktuell einfach die Füße still und habe Weiterbildung betrieben. Mhm. Aber es war eine sehr taffe Zeit.
Okay, und so von dem, was ihr mir auch erzählt habt, dass ihr euch kennengelernt habt, dann hat gerade auch eure Freundschaft dazu beigetragen, dass ihr diese Zeit durchgehalten habt, ja, und dass ihr da gemeinsam durchgegangen seid.
In guten Zeiten wächst jeder gut miteinander zusammen, aber in harten Zeiten merkst du erst, was für eine Freundschaft das ist. Mhm. Und das ist ja mittlerweile keine Freundschaft mehr, das ist ja wie Familie. Mhm. Das ist ja wie wenn ich mit meinem eigenen Bruder reden würde.
Okay. Wie habt ihr diese harte Zeit überwunden? Also natürlich, ihr habt das irgendwo ausgesessen. Irgendwo war das, wie ihr schon gesagt habt, tough. Das war ein Jahr lang, kann natürlich sehr, sehr lang sein. Wobei man sich überlegen muss, dass es in manchen Vertrieben nicht nur ein Jahr Kündigungsfrist gibt, sondern teilweise 2 bis 3 Jahre Kündigungsfrist. Ja, ja. Da kann es schon natürlich haarig werden. Und da kann ich schon verstehen, dass der eine oder andere sagt, das möchte ich mir nicht antun. Mhm. Ja, aber auch hier muss man sich die Frage stellen, 1, 2, 3 Jahre seines Lebens versus den Rest seines Lebens eintauschen.
So ist es.
Ja. Aber zurück zu euch. Wie habt ihr eure Tiefphase, diese schwierige Phase, wie habt ihr die überwunden, wie habt ihr die geschafft?
Wir haben natürlich die Firma dann gegründet, an Vorfinanz angebunden und dann zum 01.01.23 war es dann so, dass wir dann losgelegt haben. Natürlich war es dann so, dass wir die alten Kunden angehen durften dann, das war ja völlig legal dann. Und dann haben wir wieder das gemacht, was wir konnten. Wir haben wieder Kaltakquise gemacht, wir haben wieder Geschäft gemacht und natürlich verdient man dann eine andere Summe. Das heißt, der Aufstieg ging dann deutlich schneller, weil wir andere Summen verdient haben. Und damit kam dann auch irgendwann die Ruhe rein.
Jetzt einmal zum Vergleich. Vorhin sagtest du im Strukturvertrieb, der höchste Monat mit Team, mit allem drum und dran. Bei dir, Serhat, 17. Bei dir, Yusuf, knapp 11 im Monat.
Genau.
Was war euer höchster Monat in der Maklerschaft, seit ihr das angefangen habt, seit 2023?
Also da wir ja aktuell, wir haben ja eine Kasse. Das ist ja, wir sind ja nicht mehr autarke Handelsvertreter, die alle ihr eigenes Geld verdienen, sondern es ist eine Firmenkasse. Und der beste Monat, der bisher war, waren um die 70.000, 75.000.
Und das wiederholt ihr natürlich regelmäßig und das kommt so in die Range, sodass es monatlich regelmäßig reinkommt.
Genau.
Also im Vergleich zu dem, auch wenn man euren Verdienst zusammenzählen würde, im Strukturvertrieb seid ihr jetzt deutlich besser gestellt.
Natürlich, ja.
Müsst ihr dafür viel, viel mehr arbeiten als im Strukturvertrieb oder hält sich das die Waage?
Tatsächlich nicht. Also wir arbeiten jetzt, wir brechen uns jetzt nicht die Krone ab oder so, aber auch hier gibt es Phasen, wo wir sehr, sehr viel arbeiten und dann gibt es immer wieder Ruhephasen. Mhm. Wenn zum Beispiel ein Kunde mit einer BAV mit 20 Mitarbeitern, 15 Mitarbeitern kommt, das ist natürlich ein bisschen ein anderer Bearbeitungsbedarf wie eine Privatperson oder wenn du 3 Kunden in der Woche berätst, hast ja auch guten Umsatz gefahren.
Ja, ja, ja.
Ne, aber es gibt, wie gesagt, das ist wie so eine Welle ist das da. Mhm.
Natürlich ist mit der eigenen Firma sind natürlich auch Aufgabenbereiche dazugekommen, die nicht direkt Umsatz bringen.
Zum Beispiel?
Man muss sich mit der Firma beschäftigen. Man muss die Steuererklärungen für die GmbH machen. Man muss sich mit den Notaren kurz schließen.
Netzwerken. Netzwerken ist tatsächlich etwas, was wir, seitdem wir die Firma haben, wir haben natürlich vorher auch genetzwerkt, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir es heute machen.
Wenn man es in einem eigenen Namen macht, dann ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere Vorgehensweise und eine ganz andere Motivation dahinter.
Es ist auch ein ganz anderes Außenauftreten, wenn man eine eigene Firma hat. Mhm. Dann ist man nicht mehr der Handelsvertreter, man ist dann jemand, der diesen Weg schon gegangen ist. Mhm. Also man kennt den Weg, den der Kunde gegangen ist. Dann redet man dieselbe Sprache. Und Netzwerken war tatsächlich etwas, was uns immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Wir konnten aber die Früchte daraus nicht tragen.
Im Strukturvertrieb damals?
Im Strukturvertrieb damals. Okay. Das war auch das, was Yusuf damals gemeint hat. Wir hatten sehr viele Ideen, die wir nicht verwirklichen konnten. Und jetzt war es dann so, wir hatten zu viele. Am Anfang waren es so viele Ideen, die wir im Kopf hatten. Und natürlich haben wir uns auf gewisse Fachbereiche spezialisiert. Aber das Netzwerken ist tatsächlich eine Aufgabe, die nicht direkt Geld bringt, aber dafür umso mehr Geld bringt, wenn man es abgeschlossen hat oder wenn man es immer wieder führt.
Wenn man kontinuierlich einfach dranbleibt. Jetzt, ich habe es ja in der einleitenden Phase in diesem Podcast gesagt, ihr seid ja hier in Würzburg wirklich stadtbekannt. Also man kennt euch, man weiß, wer ihr seid, man kennt eure Firma und man darf nicht vergessen, diese Firma existiert seit dem 01.01.2023, wenn ich das richtig verstanden habe.
Richtig, ja.
So, das sind noch keine 2 Jahre vergangen. Nee. Das heißt, ihr gebt hier schon richtig Gas und soweit ich da informiert bin, ist es ja auch euer Ziel, euch regional so zu positionieren, dass ihr sozusagen die Firma seid, das Unternehmen, zu dem man hingeht, wenn man Versicherungsschutz braucht, wenn man als Unternehmer eine BAV braucht, richtig. BKV, wenn man Geldanlagen machen möchte.
Ja.
So. Was habt ihr euch jetzt hier für Würzburg, für eure regionale Positionierung vorgenommen? Was wollt ihr hier als Confido Consulting in den nächsten Jahren erreichen?
Also ich habe mich tatsächlich auf den Fachbereich PKV spezialisiert. Mein Partner hat sich auf BAV spezialisiert, kann er gleich selber erklären. PKV war natürlich immer etwas, was nicht viele konnten, weil es einfach sehr viel Fachinformation ist, es ist sehr viel Fachwissen. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche PKV-Arten, die man eben hat, ob sei es der Beamte, sei es der Angestellte, sei es der Selbstständige und so weiter. Und es war schon immer etwas, was mir Spaß gemacht hat. Und nachdem ich wusste, dass es da mehr Monatsbeiträge gibt.
Und es fast stornofrei ist.
Ja, so ist, das ist auch sehr wichtig. War mir relativ schnell klar, dass ich darauf Bock habe. Also nicht, weil es so viel Geld bringt, sondern weil es auch sehr viel Spaß macht.
Und vor allem, ich habe die Erfahrung im PKV-Bereich gemacht, dass die Kunden, die sich dafür interessieren, auch wirklich dankbar dafür sind, eine gute Beratung zu erhalten und dass sie das auch gerne weiterempfehlen.
Genau.
Okay, Yusuf, du hast BAV gewählt.
Richtig.
Warum genau das?
Weil ich mit Unternehmern sehr gerne zusammensitze, das durch das Netzwerken. Und das Mindset mit Unternehmern ist einfach genau das gleiche Mindset wie wir auch. Man lernt viel in diesen Gesprächen, obwohl man dem Unternehmer auch hilft in der betrieblichen Altersvorsorge. Man hilft ihm, seine Mitarbeiter zu binden. Man hilft ihm einfach, seine Mitarbeiter glücklicher zu machen, weil diese was vom Chef quasi zurückbekommen. Und so ist der Mitarbeiter glücklich, der Chef glücklich und wir sind glücklich.
Und auch hier, glaube ich, entstehen ganz gute Empfehlungsketten, vor allem, wenn man dann an die Arbeitnehmer in der Firma rangeht.
Absolut.
Okay, jetzt, das wird sich vielleicht jetzt noch nicht hier rauskristallisiert haben, aber ihr seid ja bei Confido nicht nur zu zweit.
Ja.
So, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt insgesamt hier?
Also hier im Standort sind es 4 Leute. Handelsvertreter an sich, die jetzt deutschlandweit arbeiten, sind es nochmal 3.
Mhm.
2.
Mhm.
Aber wir sind jetzt stetig am Wachsen. Du hast ja unser Büro schon gesehen.
Ja, darauf werden wir gleich nochmal eingehen. Also das ist auf jeden Fall ein Brett.
Ja, also es ist tatsächlich so, es ist ein bisschen die Vorsicht. Wir haben natürlich die Kapazität, sofort zu wachsen, aber es ist immer ungesund, die Position, die man hat, zu schnell an die nächste Stufe zu kommen. Es ist wichtig, die Stufen auszuleben. Okay. Und ob man da ein bisschen in Arbeit versinkt, dann ist es halt so fürs Erste. Aber dann kann man zumindest die Prozesse so abstecken, dass man weiß, okay, jetzt braucht diese Position, dieser Prozess braucht einen eigenen Mitarbeiter. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir die Prozesse in der Firma alle auch selber können.
Okay.
Sei es das Backoffice zum Beispiel. Das ist eine sehr wichtige Position in einem Unternehmen, was im Versicherungsbereich ist, weil du gibst sehr, sehr, sehr viel Arbeit ab.
Mit Backoffice meinst du wahrscheinlich eine Assistenzkraft, die zum Beispiel Anträge bearbeitet etc.
Genau, Nacharbeiten, Service.
So. Ja, in der Maklerschaft ist das eigentliche Backoffice eigentlich so der Maklerpool, wo du so Anträge einreichst, Fachfragen stellen kannst etc. Also das ist ja das, was als Backoffice verstanden wird. Aber so im eigenen Unternehmen Innendienst zu haben, eine Assistenz, die sich um Kundenfälle kümmert, wenn jemand anruft oder wenn es irgendwie darum geht, eine Frage zu klären, dass du da halt jemanden hast, der nicht nur Vertrieb macht.
Genau. Okay. Also deine Aufgabe ist gar kein Vertrieb
zu machen. Es darf halt auch absolut nicht an der Qualität leiden, weil wir stehen für etwas und deswegen müssen das Leute sein, die Position wirklich genauso wie wir ausleben. Und wenn man viel liest, dann sieht man auch, dass viele Konzerne, die bankrott gegangen sind, anhand dessen bankrott gegangen sind, weil sie zu schnell gewachsen sind.
Ja.
Und das ist auch so eine Philosophie von uns. Wir wollen wachsen, langsam und aber langsam und gesund.
Ja. Ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört damals, schnelles Wachstum bringt ein großes Ego, langsames Wachstum bringt einen großen Charakter. Und das ist irgendwie so mit eurer Firma so mit dasselbe. Also was ich auch beobachte bei euch, wir haben es schon drei angesprochen, also ihr habt ein gigantisches Büro in Würzburg. Ja. Also ihr müsst euch das so vorstellen, Leute, wenn ihr reinkommt, ist es erstmal ein riesiger, offener Bereich mit einer dicken, fetten Küche. Also eine richtige Designerküche mit einem richtigen Tisch, wo man mit den Mitarbeitern hinsitzen kann, Besprechungen starten kann, vielleicht auch mal was essen kann, Fest feiern kann. Dann gibt es separate Büroräume, die eingerichtet sind. Also Harvey Specter aus Suits wäre neidisch, vor allem wenn man in das Chefbüro reingeht. Alles verglast, hochwertig, ein riesiger Garten, der für Veranstaltungen wie zum Beispiel Unternehmerabende oder BAV-Abende oder sonst irgendwas perfekt geeignet ist. Also alleine, wenn ein Kunde dieses Büro betritt, spürt er die Professionalität und den Auftritt, den dieses Unternehmen hat. Das muss man schon so sagen. Und ich persönlich, als ich hier reingekommen bin, ich dachte, ihr seid hier mindestens 20 Leute. Jetzt sagst du, ihr seid insgesamt irgendwie 7, gefühlt. Ich denke aber, wie du schon gesagt hast, ihr wollt ja dieses Wachstum haben, wenn auch nicht extrem schnell.
Ja.
Und ihr sagt ja auch, ihr arbeitet mit Handelsvertretern.
Ja. Ja.
Jetzt möchte ich mal eine etwas provokative Frage stellen, ganz bewusst, weil im Strukturvertrieb ist man ja auch Handelsvertreter.
Ja.
Warum sollte man jetzt Handelsvertreter bei euch sein?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich arbeiten unsere Handelsvertreter nicht in Kaltakquise. unsere Handelsvertreter bekommen ihre Kunden gestellt, bekommen eine Produktpalette. Also die müssen wirklich nur in diesem kleinen Bereich arbeiten und Geld verdienen. Und wir zahlen sehr gut und da sind wir auch sehr transparent. Das heißt, wir sagen, also bei der Vorfinanz weiß jeder, was das Produkt an Provision bringt.
Ja.
Ne? Da brauche ich jetzt dem Handelsvertreter nicht sagen, schau mal, normalerweise verdienen wir da nur 1000 Euro, ich gebe dir 900 Euro ab, so ist es nicht. Wir sind aber da auch sehr, sehr dahinter, dass die Leute auch das verdienen, was sie wert sind. Also wenn der uns wirklich die Arbeit, aber es gibt natürlich verschiedene Stufen bei uns, wie viel Arbeit er uns abnimmt. Wenn er diese ganze Sache alleine machen kann, dann verdient er dementsprechend.
Yusuf, drehen wir die ganze Sache einfach mal um. Wenn ich jetzt eure Handelsvertreter fragen würde, was das Beste an eurem Unternehmen ist und warum sie gerne hier arbeiten, was würden sie sagen?
Sie würden definitiv sagen, dass die Menschlichkeit hier vorhanden ist und dass das Arbeitsklima, die Atmosphäre und die Bedingungen, die wir bieten, der größte Vorteil ist, den die haben.
Bedingungen im Vergleich zum Strukturvertrieb gleichwertig, besser?
Also ich wäre froh, wenn ich damals so eine Arbeitsstätte hätte. Uns ist natürlich wichtig, weil wir verbringen sehr, sehr viel Zeit in diesem Büro. Mhm. Also deswegen hat auch Yusuf auch gemeint, ich bin seine Geschäftsfrau, weil ich ab und zu zicke. es ist tatsächlich so, wir sind die meiste Zeit unseres Lebens entweder hier oder im Auto. Mhm. Jetzt könnte ich natürlich auch mit einem Opel Corsa B fahren oder ich könnte mit meinem jetzigen Auto fahren. Es ist natürlich so, wie viel Zeit ich hier halt verbringe. Uns ist es zum Beispiel sehr wichtig, wie der Kaffee schmeckt. Deswegen haben wir auch dementsprechend eine Kaffeemaschine.
Ne, sehr, sehr gut. Also das ist nicht eine Kaffeemaschine, wo man eine Kapsel reinschiebt oder so, sondern eine Siebträgermaschine, auf die jeder Barista neidisch wäre. Aber ich glaube, das ist nicht der Kernpunkt eures Unternehmens.
Nein, also wir wollen, dass sich die Leute wohlfühlen. Das heißt, natürlich ist Arbeit, wir tun den Leuten natürlich die Arbeit so einfach wie möglich machen, dass sie wirklich nur noch arbeiten müssen.
Das bedeutet, die kriegen ihre Kundenanfragen gestellt, genau. Ihr generiert Leads, Kundenanfragen, gibt ihr an die Handelsvertreter weiter.
Termine gelegt.
Also sie können sich voll auf Beratung und auf Vertrieb fokussieren und das, was sie gerne können, das, was sie gerne machen.
Weil das ist die Erfahrung, die wir damals gemacht haben. Wenn man sich auf eine Sache wirklich fokussieren kann, ist man stark darin.
Konzentration ist stärker. Das ist auch mit einer meiner Lieblingssätze und eines meiner Learnings aus meiner Zeit.
Genau, so ist es.
Okay. Und wenn wir das Ganze jetzt mal aus einer anderen Perspektive betrachten, wie gesagt, in ganz Würzburg seid ihr bekannt als Unternehmer, als Finanzdienstleister. Was würden eure Kunden sagen, was das Beste daran ist, bei euch Kunde zu sein?
Der Service. Also es ist tatsächlich so, wir lassen keinen Kunden alleine. Also wenn ein Schadensfall um nachts 1 Uhr ist, was man theoretisch am nächsten Tag bearbeiten könnte, dann nehmen wir uns die Zeit dafür. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass ich am Sonntag um 0 Uhr oder am Sonntag um 23 Uhr geweckt werden möchte, weil jetzt eine EVB-Nummer notwendig wäre. Das kennt wahrscheinlich jeder in der Branche. Aber für alles andere, die Kunden, wir sind immer erreichbar. Wir haben immer ein offenes Ohr dafür. Wir sind menschlich, das ist das Wichtige. Wir sind nicht von oben herab, sondern wir reden auf Augenhöhe. Wir gehen die Ziele an und die Ziele sind uns sehr, sehr wichtig, unserer Mandantschaft. Unser Verkaufsgespräch fängt damit an, was habt ihr denn vor in eurem Leben? Mhm. Also was sind denn eure Wünsche, was sind eure Ziele? Wie können wir euch auf diesen Zielen, auf diesem Weg überhaupt unterstützen? Das ist uns sehr, sehr wichtig.
Und die Produktpalette passt wahrscheinlich auch.
Natürlich, ja.
Das ist ja mit dir immer die Grundvoraussetzung, aber das ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Ich glaube, ihr würdet nicht so häufig weiterempfohlen werden und hättet nicht den Erfolg, den ihr habt, wenn eure Dienstleistung nicht einfach eine Eins mit Sternchen wäre.
Ja, also es gibt natürlich zwei Bereiche. Einmal das Offline-Geschäft und einmal das Online-Geschäft. Das hatten wir auch schon gehabt. Im Offline-Geschäft sind wir sehr, sehr stark. Mhm. Natürlich wollen wir das Online-Geschäft genauso stark machen, haben natürlich da eigene Hürden, die lernt man zahlt sehr viel Lerngeld und so weiter.
Ja.
Davon kann Yusuf ein Lied singen.
Ich möchte aber nicht singen, weil ich keine gute Stimme habe.
Und jetzt geht es halt die neuen Herausforderungen an. Also okay. Es ist immer dieses stetige Wachstum.
Okay. Also wenn wir von stetigem Wachstum sprechen, eine Frage, die immer sehr, sehr beliebt ist, aber wenn ihr jetzt euer Unternehmen von heute an in 5 Jahren betrachtet, wie sieht das Ganze aus?
Oh je. Also, wir haben heute Nachricht erhalten, dass wir ein zweites Stockwerk draufsetzen können auf unser jetziges Büro. Erstmal das zweite Stockwerk, so soll es ausschauen. Natürlich mehr Mitarbeiter, dass wir in Würzburg nicht nur beim Bürgermeister bekannt sind und dass wir ihn per Namen kennen oder per Du mit ihm sind, sondern wirklich in der Stadt in Würzburg auch was bewegen können. Sei es die regionalen Mannschaften zu unterstützen, sei es in dieser Branche, wenn es darum geht, in Würzburg, wenn über Versicherungen geredet wird, dass man erstens sagen kann, die sind vertrauenswürdig, da kann man hingehen und dass, wenn man hier arbeiten möchte, das die erste Anlaufstelle sein wird.
Okay. Yusuf, möchtest du das irgendwie ergänzen?
Nein.
Dann seid ihr euch da auf jeden Fall einig. Eine Sache, die ich jetzt persönlich noch spannend finde, wir hatten jetzt zwei Bereiche besprochen, PKV und BAV, aber ich denke, das sind so die Spezialitäten, die ihr beiden gewählt habt. Ja. Das Unternehmen deckt wahrscheinlich mehr Bereiche ab. Ist das richtig?
Richtig.
Okay. Was für Bereiche deckt ihr noch ab und was kann man als Kunde erwarten, wenn man hier bei euch Kunde werden möchte?
Also grundsätzlich ist unser Unternehmen darauf ausgelegt, auf eine ganzheitliche Beratung. Das heißt, wir könnten von A bis Z alles beraten. Von Biometrie, sprich Berufsunfähigkeit, Krankentagegeld bis hin zur Hundehalterhaftpflicht können wir alles beraten und je nach Bedarf des Kunden anpassen.
Okay, sprechen wir da jetzt nur vom Versicherungsbereich oder habt ihr auch Investmentmöglichkeiten, Geldanlagemöglichkeiten, Vermögensaufbaumöglichkeiten, die ihr anbietet?
Natürlich. Eine ganz lustige Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Wir saßen bei einem Kunden, wir wollten ihm PKV verkaufen und er hat dann gesagt, du, ich habe so viel Geld, ich kaufe den Arzt, wenn es sein muss. Und dann waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, es muss doch eine Möglichkeit geben, auch so einen Menschen beraten zu können. Und dann kamen natürlich Kapitalanlagen. Also ins Gespräch bei uns. Und wie du auch selber weißt, ist das mit Bauträgern nicht ganz einfach.
Wenn es um Immobilien geht, auf jeden Fall, ja.
Deswegen auch da sagen wir beim Kunden, wir übernehmen die komplette Arbeit beim Bauträger. Wir gehen in die Kontrolle des Bauträgers, sei es die Immobilien anzuschauen, sei es diese ganzen Sachen, diese ganzen Kontrollmechanismen übernehmen wir. Wir begleiten den Kunden. Auch wenn es da irgendwas, wenn da was schief gehen sollte, gehen wir in Vorleistung.
Mhm.
Wir wollen den Kunden wirklich da abfangen. Und auch Immobilien gehören zu unserem Portfolio.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Wenn wir jetzt nochmal zum Ursprung dieser Podcast-Episode gehen, wenn wir nochmal zum Anfang gehen, wo ihr im Strukturvertrieb angefangen seid, wenn ihr jetzt von der heutigen Position zurückblickt, gibt es etwas, was ihr vermisst?
Nein.
Nein.
Ganz klar.
Okay. Also, ich weiß nicht, vielleicht gab es ja irgendwas. Du hast am Anfang Incentive-Reisen erwähnt, Yusuf.
Die können wir jetzt auch so machen.
Die kann man sich jetzt selber leisten.
Ja, ne? Die kann man jetzt zu zweit machen. Wir waren ja erst vor kurzem tatsächlich in Dubai.
Ja, da warst du ja dabei. Stimmt, da haben wir uns ja kennengelernt. War auch eine sehr, sehr schöne, spannende Fortbildungsreise. Das ist jetzt vielleicht noch ein guter Punkt. Also im Strukturvertrieb wird ja häufig erzählt, als Makler bist du auf dich allein gestellt und hast keine Hilfe von außen und musst alleine klarkommen. So jetzt nach 1,5 Jahren Maklerschaft, wie ist da eure Erfahrung?
Wir haben definitiv mehr Unterstützung als im Strukturvertrieb, in der Maklerschaft. Durch das Netzwerk, was wir quasi geschlossen haben, bekommt man Unterstützung in Maßen. Ja, das ist wirklich
du meinst in Massen?
In Massen. In Massen. Deutsch ist schwer. Ja. Man bekommt wirklich unglaublich viel Unterstützung, vor allem auch von Leuten, die diese Erfahrung schon gemacht haben.
Und die vielleicht auch nicht an einem mitverdienen.
Richtig.
Das ist das Schöne.
Ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man gute Netzwerke schließt, wenn man sich gut mit anderen Unternehmen versteht, wenn man guten Austausch hat, wo man nicht unbedingt Geld aneinander verdient, dann entsteht häufig auch eine richtige Freundschaft daraus, ja, die auch dann nicht zerbricht, wenn die Wege jetzt, sage ich mal, sich finanziell trennen. Also im Strukturvertrieb gab es häufig die Situation, dass man glaubte, die Führungskraft, der Mentor, wer auch immer, sei ein richtiger Freund. Und das hat dann genauso lange gehalten, bis man gesagt hat, ich will meinen eigenen Weg gehen.
Ja, tatsächlich damals, als wir diesen Weg gegangen sind, eine Firma zu gründen, waren wir ja zu fünft. Mhm. Da gab es aber noch eine Person, die unbedingt dabei sein wollte. Aber das war für uns ein Grund, diese Firma nicht zu gründen. Und es war dann tatsächlich so, nachdem wir gesagt haben, du pass auf, geh du deinen eigenen Weg, wir gehen unseren Weg, war das dann relativ schnell mit dieser Freundschaft und allem drum und dran. Es war natürlich nie eine Freundschaft. Für ihn war es immer, hatten wir Dollarzeichen auf dem Kopf gehabt, weil wir Geld gebracht haben. Ja. Aber was der größte Unterschied zwischen der Unterstützung in der Maklerschaft und im Strukturvertrieb ist, dass du Hilfe von Menschen bekommst, die wirklich nicht an dir irgendeinen Cent verdienen. Und dann ist es ehrlich. Mhm. Weil ich weiß immer, dass der andere im Stuki-Vertrieb an mir Geld verdient und deswegen triezt er mich zu einer Sache hinaus, weil ich dann Umsatz bringe.
Ja.
Aber wenn du zu mir jetzt zum Beispiel sagst, ey, mach das so, dann weiß ich, dass du es ehrlich meinst, weil du ja gar keinen Cent an mir verdienst. Mhm. Das ist eine andere Motivation, warum du mir helfen möchtest.
Ich persönlich habe die Erfahrung auch irgendwie gemacht, dass also es wird immer gesagt, dass man im Strukturvertrieb sehr viel Austausch hat und sehr, sehr viel von Menschen lernen kann. Aber wie schon gesagt, erstens kannst du nur das lernen, was der andere kann. Und zweitens kriegst du aus meiner persönlichen Erfahrung im Strukturvertrieb immer nur die Meinung des Strukturvertriebes.
Ja.
Und im Strukturvertrieb hast du häufig halt so eine Kollektivmeinung. Und egal, wen du fragst, es kommt dieselbe Antwort raus. Ja?
Ja.
Plump gesagt, wenn du ein Problem hast, zu deiner Führungskraft hingehst und sagst, hey, ich habe hier ein Problem, ich komme nicht weiter, dann sagt er, mach halt Umsatz. Ja, also, und in der Maklerschaft habe ich so die Erfahrung gemacht, also fairerweise muss man sagen, ja, man kann als Makler alleine sein, man kann sich versperren, wegschließen, der einsame Wolf sein, wenn man Bock drauf hat, aber wenn man da keinen Bock drauf hat, dann geht man halt auf Veranstaltungen, geht man auf Reisen, wie zum Beispiel bei uns in Dubai mit, dann connectet man sich mit anderen, fragt man auch mal um Hilfe, wenn man nicht weiterkommt oder bietet auch mal Hilfe an und dadurch entstehen halt echte Netzwerke, echte Bündnisse, wo man wirklich von einer Unternehmergemeinschaft sprechen kann.
So ist es. Vor allem die Tipps, die man von der Fondsfinanz an sich bekommt, sind manchmal Gold wert. Also das ist, jetzt fallen mir zwei Menschen direkt ein, das ist einmal der Tarek Bensassi und der Konstantin Münch. Die haben uns tatsächlich sehr, sehr, also ohne irgendeine Eigenmotivation haben die uns wirklich sehr weit geholfen.
Mhm.
Und das sind einfach nur so kleine Tipps gewesen, schau mal, mach das doch lieber so, statt so. Und wir haben Geld gespart dadurch. Also das ist jetzt, es geht nicht immer alles um Geld, aber wenn du immer die ganze Zeit sehr viel Lehrgeld bezahlt hast in der Vergangenheit, bist du für so einen Tipp sehr, sehr dankbar.
Definitiv, ne? Definitiv. Okay, Jungs, also ich finde, es war eine sehr, sehr gute Podcast-Episode. Ihr habt definitiv eine mega spannende Erfolgsstory. Ich habe letztlich jetzt nur noch eine abschließende Frage, die ich mit euch gerne besprechen möchte. Jetzt hören diesen Podcast ganz, ganz viele Menschen, die jetzt vermutlich irgendwo in der Position sind, an der Stelle in ihrem Leben sind, im Strukturvertrieb sind, an dem ihr vor ein paar Jahren auch wart.
Ja.
Wenn ihr eurem früheren Ich aus dem Strukturvertrieb, vielleicht in der Phase, wo ihr zwei Jahre dabei wart, einen Ratschlag geben würdet, welcher wäre das? Serhat, vielleicht fängst du an.
Die Erfahrung, die ich seitdem verstärkt habe, ist das Bauchgefühl. Wenn etwas nicht passt oder du das Gefühl hast, es stimmt irgendetwas nicht, dann hör auf dein Bauchgefühl. Weil egal, was wir jetzt sagen können, egal, was wir jetzt machen können, es war immer der eigene Kopf, warum wir an diesem Punkt jetzt sind. Und es war immer unser Bauchgefühl. Und einfach sich selbst vertrauen, auf sein Bauchgefühl hören.
Also sich selbst auch mal zuzutrauen, zu erlauben, auf sich zu hören und zu sagen, okay, es fühlt sich nicht rund an, ich guck mal an, warum es sich nicht rund anfühlt.
Genau.
Auch mal über den Tellerrand hinausschauen.
So ist es.
Okay, Yusuf, welchen Tipp würdest du deinem früheren Ich geben?
Also definitiv auf sein Bauchgefühl hören, dem schließe ich mich an. Und nicht nur von jetzt im Strukturvertrieb, von den Führungskräften die Information einholen, sondern wirklich mal in sich kehren und sich die Frage stellen, was will ich eigentlich und wo will ich hin? Mhm. Und auch ehrlich zu sich selber sein und sich die Frage stellen, funktioniert das in diesem System?
Okay. Eine Frage ist mir spontan noch eingefallen. Ihr hattet ja während eurer Zeit im Wechsel vom Strukturvertrieb definitiv Hilfe auch von Menschen, die nicht in der Branche sind. Ja. Habt ihr da vielleicht ein paar Worte dazu zu sagen? Ich glaube, die würden sich freuen.
Ja, einmal ein sehr guter Freund, Manuel Schellmann, der uns überhaupt ermöglicht hat, dieses Büro zu bekommen. Und der wichtigste Mensch in meinem Leben ist meine Frau. Sie hat jede Hürde mitgemacht, jeden Tiefpunkt mitgemacht, jeden Erfolgserlebnis mit mir zusammen gefeiert. Und ich habe tatsächlich erst vor kurzem geheiratet. Ich habe im Dezember 23 geheiratet. Und ich muss sagen, meine Frau ist mit mir in dieser Rolle gemeinsam gewachsen. Und das ist das Schönste, was mir passieren konnte.
Jusso?
Hinter jedem erfolgreichen Unternehmer steckt eine starke Frau.
Okay. Würde ich dir sagen, dass euer, also das ist jetzt vielleicht eine sehr private Frage, aber ich finde jetzt doch wichtig, würde ich dir sagen, dass euer privates Leben, vielleicht auch eure Beziehung mit euren Frauen besser geworden ist, seit ihr den Strukturvertrieb verlassen habt?
Definitiv. Wenn du nicht jedes Mal auf jeden Cent achten musst oder im Strukturvertrieb, ist dieser Stress ein anderer. Natürlich ist der Stress als Unternehmer ein anderer, aber man tut es ja letztendlich für sich selber dann. Man hat es davor auch für sich selber getan irgendwo, aber jetzt baut man ein eigenes Baby auf. Mhm. Also eine eigene Sache baut man auf und auch etwas, was man dann seinen Kindern weitergeben kann. Mhm. Und wie gesagt, diese Persönlichkeitsentwicklung, die man in dieser Zeit gemacht hat, ich habe mir selber die Frage gestellt gehabt, ich bin jetzt 30 Jahre alt, ich muss doch mal irgendwann erwachsen werden. Ich werde nie erwachsen sein wahrscheinlich, aber in dieser Rolle, in dieser Person, in dieser Position, in dieser Verantwortung ist meine Beziehung deutlich besser geworden, weil ich vielleicht empathischer geworden bin, ich weiß es nicht, aber ja.
Yusuf?
Also der Druck ist, ich sage nicht weniger geworden, aber es ist ein anderer Druck. Der Druck ist meiner Meinung nach sehr positiv geworden, weil man sich um sein eigenes Unternehmen kümmert. Und da macht es mehr Spaß und man schläft definitiv besser, wie unter Druck zu schlafen und Umsatz zu generieren für ein Unternehmen, dem du eigentlich egal bist.
Männer, vielen, vielen Dank für diese tiefen Einblicke. Ich finde, das ist mit einer der spannendsten und besten Podcast-Episoden, die wir hier aufgenommen haben, weil die so ehrlich und transparent ist. Deswegen danke für eure Offenheit. Jetzt wird sicherlich der eine oder andere Finanzunternehmer, Selbstständiger, Handelsvertreter, wer auch immer, diese Podcast-Episode gehört haben und will vielleicht mehr von euch erfahren. Will vielleicht, wenn er aus Würzburg und Umgebung kommt, sich mit euch connecten, mit euch zusammenarbeiten oder vielleicht mit euch was starten oder vielleicht auch mal einfach nur einen Austausch haben. Gibt es da eine Möglichkeit, euch irgendwie zu erreichen oder sich mit euch zu connecten und mit euch ins Gespräch zu kommen?
Natürlich. Wir haben eine eigene Homepage, also die confido-consulting.de. Ich weiß nicht, ob man jetzt eine Telefonnummer noch machen kann, aber...
Ja, nee, das ist gar kein Problem. Also Homepage und Telefonnummer, die packen wir alle wie immer in die Shownotes. Da könnt ihr direkt nachschauen und die Jungs erreichen. Habt ihr vielleicht auch irgendwie ein Instagram oder irgendwas, wo man euch schnell erreichen kann?
Ja, also ich selber habe keine persönliche Instagram-Seite, aber die Firmenseite. Mhm. Und die gehört auch uns letztendlich. Ja. Das heißt, ihr spricht da mit uns. Auch wenn ihr zum Beispiel persönliche Fragen habt, ihr könnt euch gerne bei uns melden. Also wir sind diesen Weg gegangen. Und wir sind auch bereit, diesen Weg mit euch zu teilen.
Sehr, sehr gern. Männer, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, mit einer der besten Podcast-Episoden, die wir hier hatten. Und Leute, wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat, dann drückt bitte einmal auf Bewerten, gebt diesem Podcast nochmal 5 Sterne und sorgt dafür, dass diese Podcast-Episode geteilt wird. Das ist nämlich aus meiner Sicht mit einer der mitreißendsten Stories in der kompletten Finanzdienstleistung. Und wenn ihr mehr von Serhat und Yusuf und von der Confido Consulting erfahren wollt und wissen wollt, wie sich deren Unternehmen entwickelt, dann folgt ihnen gerne auf Instagram und connectet euch mit ihnen. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.